Mhm. Oh je, das schämt.
Macht nichts.
Noch keins.
Mhm.
Unser Intro wird brauchen länger.
Prost.
Prost, Prost.
Biertocher Podcast, Folge 68. Am?
4. September
mhm. 2012. Wir befinden uns im alten AKH und es begrüßt Sie zur 68. Folge der
Gregor,
der
Johnny,
Martin
und der Horst.
Hausmeisterthemen. Ich springe gleich querfeld ein.
Tja, ich habe das Urhausmeisterthemen, aber ich lasse euch erstmal mit euren Mikrothemen.
Also wirklich ein großes
Ich habe das Hausmeisterthema. Was nur der Johnny weiß, ja.
Ich weiß jetzt was.
Johnny liest meine internen E-Mails.
Ja, wir haben Feedback bekommen.
Bitte.
Wir haben Feedback bekommen von einem Andreas.
Was für ein sollten Sie langsam durchnummerieren.
Was für ein Zufall. Es ist nicht der Bitcoin-Andreas, ist auch nicht der Andreas aus Berlin. Und der hat uns schon einmal nettes Feedback gegeben. Der hat uns zur letzten Folge nämlich schon einen Themenvorschlag gemacht, dass wir berichten über den Ken Stark, der auf Indiegogo-Kampagne gestartet hat.
Indiegogo,
war das.
Mit der Krebsoperation, ne?
Ja, und ich habe ja in der letzten Folge meinen Weh geklagt mit der Kreditkarte, die ich gerne aussitzen würde.
Genau.
Und der hat da echt handfestes Feedback geliefert, was man da nämlich alles stattdessen machen kann. Und ja, das Feedback, das werde ich vielleicht kurz anteasern oder anlesen. Jetzt habe ich mir nämlich da extra per G-Drive offline gemacht.
Okay.
Ja, er hat nämlich einiges getestet davon, nämlich die Prepaid-Karte von Visa. Die hatte er ein paar Jahre lang und man zahlt ein auf ein Konto und dort ist das Geld verfügbar. Genau, das ist eigentlich so das gängige System. Dann hat er vorgeschlagen noch eine Prepaid-Karte von Master, die nennt sich Yuna. Mhm. Die hatte ich selber mal ausprobiert. Die haben mir dann aber Faxen gemacht, was aber eh logisch ist, dass man seinen Lichtbildausweis hin übermitteln sollen und so, und das war mir das dann zu blöd irgendwie, das zu machen.
Die Prepaid-Kreditkarten sind eh nicht anonym, sozusagen.
Ja, die sind...
Und der Vorteil ist dann welcher gegenüber einer normalen Kreditkarte?
Dass du überhaupt was bezahlen kannst.
Aber du kennst eine normale, ja.
Also ich möchte mich nicht anhängen irgendwie an einem Vertrag. Okay. Mir wäre das sympathischer, wenn ich mich da irgendwie kurz anmelde und nur einen gewissen Betrag drauf habe und dann zahle.
Das ist das Risiko, wenn es Missbrauch gibt, kann nicht mehr weg, wenn es drauf ist. Oder?
Ja, aber was die Kreditkartenmissbrauch ist, ist das ein Problem? Ich weiß es nicht genau.
Internet.
Es könnte zu einem werden. So, jetzt kommen wir aber zu den Lösungen, die für mich interessanter sind. Und da hat er mir echt nämlich weitergeholfen. Das ist nämlich erstens die PaySafe-Card. Mhm. Das sieht man eh überall im Netz. Er hat angemerkt, dass es bis vor kurzem in Österreich nicht so einfach zu erhalten war. Das ist eine Karte, die man so... wie bei den SIM-Karten, Prepaid bei der Kasse mitnehmen.
So also ist eine Online-Bezahlkarte.
Genau.
So die wie Bankomat für Leute ohne
Bankomat. Die da beim Libro oder wo auch immer, nimmst du den mit an der Kasse und fertig. Und da, wo er viel Erfahrung hat, ist Cash for Web und die werde ich mir besorgen. Die gibt es in Einheiten von 25, 50 und 100 Euro. Und kann man sich nehmen und hat dieses Mastercard-Label drauf. Und
ich habe dann praktisch eine vorgezahlte Prepaid-Mastercard.
Genau, okay. Richtig.
Und du kannst überall zahlen, wo Mastercard akzeptiert wird? Oder?
Ja, ich habe schon so eine halbherzige Recherche gestartet, ob das auch mit dem Google Play Store funktioniert. Und es sollte mit dem Google Play Store auch funktionieren. Also ich werde das auf jeden Fall testen. Weil
Du diese schriftliche in die Shownotes dann rein?
Ja, diese Punkte.
Okay. Oder verlinkst du es der Maris?
Ja, genau. Ja, weil ich war, ja, genau. Also danke, Andreas, für das Feedback. Das hat mir echt geholfen, weil ich war die letzten Jahre immer zu lahmarschig, das weiter zu verfolgen und ärgere mich, weil ich bin die Woche wieder zweimal verzweifelt gescheitert, dem Internet Geld zu geben. Aber, ja.
Das heißt, die weltweite Wirtschaft hat jetzt eine Chance, dass du von dem Berg auf Bargeld, auf dem du sitzt, weil du es online nicht ausgeben kannst, ein bisschen jetzt wieder was in den Umlauf bringst.
Take the money and run, sage ich.
Ja, die Wirtschaft ist Geld.
Ja, von meinen gescheiterten Versuchen kann ich ja dann später noch erzählen. Das streue ich dann ein als Wine.
Okay. Weitere Hausmeisterthemen?
Oh, du, ich bin erstmal fürs Erste durch.
So gut, dann nach Folge 68 mein erstes Hausmeisterthema. Hohoho. Die Biertaucher-Podcast-Folgen sind alle mit Schlagworten getaggt, eh schon immer. Aber erst seit circa einer Woche funktionieren die Tags auch so, wie sie sollen. Das ist nämlich ein Doku-Wiki-Tag-System. Das heißt, wenn man jetzt bei irgendeiner Biertaucher Podcast-Folge oder bei der Übersicht, bei der Biertaucher Startseite auf einen Tag klickt, zum Beispiel auf Bitcoin oder auf Deutschland oder auf Kickstarter, kriegt man eine kleine Übersichtsseite, wo alle Biertaucherfolgen aufgelistet werden, die dieses Tag verwenden.
Sehr gut. Sehr
und jeder, der sich bei Wiki anmeldet, Spielen programmieren, kann natürlich selber auch die einzelnen Folgen taggen.
Schön.
Sehr gut. Eins haben wir noch vergessen. Gesponsert von?
Ah ja, Wukonik.com.
Genau. Du hast gesagt, du machst einen neuen Spruch.
Ja genau, ich war der neue Spruch, der Welt
super.
Den habe ich gelesen.
Ja, ich bastel noch
dran. Der war doch eh schon total gut.
Also der letzte Spruch, die Internetagentur, die weiß, wo cool. Horst kriegt noch weiter Schmerzen. Ich bastel etwas in der Richtung so für mehr Inter im Netz oder so, aber ich bin noch nicht ganz, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Ich brauche da noch.
Aber wir sagen auf jeden Fall herzlichen Dank.
Dankeschön. Tja, ich glaube, dann wird der Johnny jetzt wirklich die rituelle Frage intonieren, worauf ich mich schon freue.
nun gut, meine, ich werde wieder die rituelle Frage stellen. Habt ihr diese Woche etwas persönlich erlebt?
Ja.
Na, nachdem Horst so begeistert war. Mhm. Ja, habt ihr etwas persönlich erlebt oder könnt berichten?
Jawohl, ich war Knoppigstage Weiz.
Sehr cool, sehr cool.
Was sind die Knoppigtage in Weiz?
Was Knoppigs? Sind Knoppigs?
Achso, ihr wollt das gleich noch. Ich habe gedacht, ihr fragt vielleicht den Martin, der seit 2 Wochen nicht da war, ob er was... Weil er steht da so daneben.
Oh Mann, wir haben jumping to the thing.
Langsam fallen mir ein paar Dinge ein. Und zwar kann ich was ganz was Skandalöses berichten. Von dem wisst ihr alle noch nichts.
Ja, das wissen wir aber schon. Du warst nämlich 2 Wochen nicht da. Urskandal. Ja.
Genau. Im Lengefeldgarten gab es eine riesen Brombeerhecke. Und diese Brombeerhecke wurde jetzt von der Magistratsabteilung 42 entfernt auf polizeiliche Anordnung, weil die nämlich ein furchtbarer Drogenumschlagplatz war.
Die Brombeerhecke?
Die Brombeerhecke. Muss dazu sagen, das ist eine Stachelbrombeerhecke. Und das ist dann so ein röschenartig, da kommt man eigentlich eh nicht dahinter hin. Und ich weiß nicht, was so genau der Hintergrund war. Jedenfalls ist die Hecke jetzt weg, keine Brombeeren mehr da und die Vögel haben nichts mehr zu fressen.
So. Wir haben es immer schon geahnt, die Gorilla-Gärtner stecken mit der Drogenmafia in deiner, genau, deiner Decke und unter extra Gorilla
und deiner Brombeerhecke.
Und deiner Brombeerhecke stecken. Das ist alles nur Drogen.
Wie viele Brombeeren dürfen es denn sein?
Weg ist die Brombeerhecke.
Ja, weißt du irgendwas über Näheres über die Aktion, wie das abgelaufen ist? Oder war es einfach einmal weg eines Morgens?
Die Polizei hat gesagt, das ist ein Drogenumschlagplatz und die Stadtgärtner sind alles Beamte und sind sofort gesprungen und haben sie weggeschnitten.
Voll.
Und dann hat aber eine von uns ein bisschen ein Tamtam gemacht, woraufhin die zuständige Oberstadtgärtnerin wahrscheinlich vom 12. Bezirk einen Lokalaugenschein bei uns gemacht hat und gesagt hat, sie empfängt nur Befehle von oben so ungefähr. Weitere Details kann ich, glaube ich, sicher, das aber nur off the record erzählen.
Also für alle Wiener, die sich über Grünzeug ärgern, also der Baum im Nachbarsgarten oder sonst irgendeine Begrünung, einfach einmal einen Tipp geben, Drogenumschlagplatz, ihr habt da Chick gesehen oder so.
Ja, und zu hoher Zwetschgenbaum, Drogenumschlagplatz.
Weg mit dem
Grünzeug. Ich würde essen.
Da geht das mit parkenden Autos auch, das wäre revolutionär.
Ja, stimmt, Drogenumschlagplatz. Drogenumschlagplatz. In einem Auto geht das ja voll super da eigentlich. Da steigt links an einen, rechts an einen, die Drogen hin, das Geld her und fertig ist der Umschlag.
Und unterm Auto, da siehst du auch nie, was da los ist. Ne?
Dann genau, dann gerade mal an der Grenze so eine Spiegel. Ja, eigentlich hatten alle Parkservice mit so einem Spiegel ausgestattet.
So, wir werden das. Übrigens, da steht es auf ein verdächtiger Kinderwagen umeinander.
Ja, wer den weiß, kann was man da auch als Drogenumschlagsplatz exquisit benutzen, weil da könnte man ja zum Beispiel die Drogen einladen, irgendwo hinstellen und dann holt sich jemand anderer die Drogen heraus.
Oder so. Ich meine, mitgezählt, wie oft wir jetzt das Wort Drogen erwähnt haben.
Jetzt haben wir sicher wieder
im Index. Es gibt den Explizit-Tag auf iTunes.
Wir begrüßen neu dazugekommen den Florian.
Hallo. Hi, willkommen zurück.
Florian, du kommst direkt aus einer Auslandsreportage aus Afrika, oder?
Reportage. Reportage war es nicht wirklich. Es war so eine Art Safari, ja, aber im Norden.
Ah, im Norden.
Aus Großbritannien, England
dem
und Schottland.
Land der Kamera überwachten.
Ja, der Kameraüberwachung, der Terroristen und des komischen Essens.
Allerdings, ich habe den Haggis-Fotoservi bewundert. Das muss ich unbedingt auch nochmal essen.
Ich wusste nicht, es ist extrem gut. Haggis ist so eine Art Schafsmagen mit Schafsinnereien drinnen und das so ähnlich gemacht. Eigentlich wie Blunzengröstel, nur weniger Blut.
Mhm.
Aber ziemlich gut.
Ja, man kennt es nur, weil sich in ganzen Army-Serien und in Serien wird sich immer drüber lustig gemacht, wie grausig das sein soll.
Ja, sie machen es immer schlecht, aber es ist wirklich gut.
Was hast du sagen gesehen? Ich habe gesehen, du hast einige deutsche Bierkeller.
Ich habe einen deutschen und einen bayerischen Bierkeller fotografiert.
In England?
Ja, in London war, glaube ich, der Authentic German Bierkeller. mit Bratwürsteln und ähnlichem, ohne Weißwürst.
Das ist schon ein Fehler.
Und ist gut gelaufen oder war nur von Touristen besucht?
Ich war nicht drin. Also ich habe nur von draußen gesehen am Abend. Die sind dann thailändisch essen gegangen. Wenn man ja, die Wahl hat zwischen thailändisch und deutsch.
Wohl wahr. Wie lange warst du? Du warst in London, oder?
Nicht nur. Also ich war eine Woche in London, also circa 5 Tage. Mhm. Dann sind wir weitergefahren nach, so wenn ich die richtige Reihenfolge noch weiß, Bath, Bristol, Exeter, Plymouth, Dartmoor. Das waren mal so die ersten 1,5 Wochen.
Schöne Rundreise.
Brüssel ist nicht in England, oder?
Was? Brüssel? Nein.
Plymouth.
Achso, hast du nicht Brüssel gesagt? Nein, ich habe...
Okay. Plymouth habe ich gehört. Schmeckt das
echt
so lustig aus?
Ja.
Okay, passt.
Ja, was waren wir noch? Leicester, aber das ist eine Vaterstadt. Und dann darauf nach Schottland, nach Edinburgh und Glasgow.
Cool.
Also Schottland ist besonders zu empfehlen.
Ja.
Besonders Highlands.
Du hast so hübsche Rindviecher fotografiert.
Ja, die Woll irgendwas, die Hämisch da oben mit diesen riesigen Hörnern.
So zottelig.
Genau, zottelige Rinder. Die laufen dort überall rum in den Highlands. Schafe und solche zotteligen Viecher.
Und Bekanntschaft gemacht mit den Schotten, die ja eigen sein soll? Oder sind die eher angenehm?
Schotten, sie sind allen für sich ziemlich leiwand, nur man versteht sie nicht.
Okay. Du weißt nicht, was sie gesagt haben.
Ja,
das klang freundlich.
Sie versuchen dann teilweise ihr echtes Englisch zu sprechen. Wenn sie es nicht tun, hat man keine Chance zu verstehen. Also ich habe dort auch mit Australien geredet, die haben auch kein Wort verstanden. Und das sind Native Speaker, die verstehen Schotten auch nicht. Das ist so, wie wenn man einen Vorarlberger reden hört. Mhm. Oder einen Schweizer. Keine Chance.
Hast du noch was nachbekommen, mitbekommen vom Olympia-Nachtrubel oder ist das
gut? Naja, wir sind nach London gekommen, einen Tag nachdem, oder eigentlich am Tag der letzten Veranstaltung. Mhm. Da sind wir eigentlich nur einmal kurz durchgefahren, da war nicht mehr so viel. Und am nächsten Tag, es war sehr viel noch abgesperrt. Der Hyde Park war voll mit den allen möglichen Sachen und Merchandise-Stände und allen möglichen Sachen abgesperrt. Das ist ein bisschen nervig, weil schon große Flächen vom Hyde Park waren einfach zu.
Ja, das ist natürlich...
Das ist ziemlich zart. Wo wir dann wieder zurück waren in London gestern, war halt Paralympics jetzt.
Stimmt, ja, die sind ja auch dort.
Ja, es ist, ja, war nicht so viel los, aber sie haben halt auch wieder Straßen abgesperrt und man musste ewig umeinander gehen. Naja. Ja. Alles ein bisschen nervig.
Ja. Einreise, Ausreise war kein Problem irgendwie, welche die Engländer ja vielleicht auch wegen sie.
Hast du nicht gleich einen Iris-Scan verpasst gekriegt oder so?
Nö, beim Einreisen hat es ein bisschen gedauert, weil er, glaube ich, irgendwie umeinander getan hat mit meinem NFC-Chip, der nicht funktioniert bei meinem Pass. Tja, aber es war ihm nachher auch egal. Er hat gesagt, okay, und ich konnte gehen.
Und jetzt müssen wir sie chippen.
Na, aber hat er was gesagt, dass das nicht funktioniert?
Nö, er hat nur lange umeinander dann. Ich glaube, es war, weil er einen Chip scannen wollte, dass es funktioniert hat. Aber er ist noch immer gültiger ohne Chip.
Genau.
Und das war nicht so das Problem.
Funktioniert nicht immer verlässlich, also wenn es sie haben, machen wir Probleme. Und so ist es einfach aufs Lesegerät geschoben. Aber der Chip, der ist einfach so kaputt gegangen? Oder ist
der ist ganz zufällig kaputt gegangen, ja. Das kann einmal passieren.
Das muss dann in der Sendung erklären, wie man das macht, dass nicht anderen passiert.
Also das ist ein Unfall.
Ja, aber man muss es weit weg von irgendwelchen elektromagnetischen Feldern oder ähnlichen.
Zu schützen.
Ja, muss aufpassen.
Überhaupt in einer Schutzhülle bewahren, ne?
Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte, ob die Dinger hinwerden können, wenn man sie zu oft röntgt.
Ja, also beim Röntgen auch.
Weil ich habe die, ich hau den Pass dran. Immer in den Röntgending dazu, alles.
Also,
keine Ahnung.
Ohne Pass lasse ich mich
nicht nur am Flughafen. In England muss man das auch, wenn man das Gepäck einmal abgibt irgendwo für einen Tag, muss man gleich mal, wir haben Zeit, 8,50 für einen Tag. Mhm. Also 8,50 Pfund, also noch mehr, fast so um die 10 Euro oder so für einen Tag. Und die haben das gleich mal geröntgt und Sicherheitsfragen gestellt, ob man nicht irgendwelche Sprengstoffsachen drin hat und ob man es selber gepackt hat und alles mögliche Blödsinn gefragt.
Ich nehme an, der Terrorist von Welt tut die Kofferbombe gar nicht mehr persönlich tragen, sondern tut das Outsourcen an irgendeinem pakistanischen Fahrradbopen und sagt, das fast dorthin, ne? Und in einer funktionierenden Wirtschaft.
Ich glaube, dann nehmen die das nicht mal mehr an. Da muss der Fahrradbote das selber packen, dass er das abgeben darf. Inzwischen.
Achso, meinst du, da haben sie auch schon.
Da gibt es sicher schon was. Mhm. Die werden schon getaggt und alles. Du beleuchtet noch einmal. Das funktioniert doch super.
Und hast du dich sicher gefühlt, so als
extrem sicher, ja. Besonders, wo sie dann irgendwelche Leute aus der U-Bahn direkt verhaftet haben, ohne dass wir irgendwie mitgekriegt haben, dass da was vorgefallen war.
Wegen verdächtiger
Umsetzung? Wegen, oder? Weiß ich nicht. Irgendeiner hat den einen mal angeschrien, stop it. Warum auch immer, wir haben nicht mitgekriegt, dass vorher was war. Dann hat er den rausgedrängt, dann haben sie irgendwie irgendwas umeinander geredet und dann sind sie wieder eingestiegen. Dann ist der Zug nicht weitergefahren, dann ist die Kipperei gekommen, hat den mit rausgenommen einmal.
Ja, weil hat er sich nicht gut benommen oder so, die legen ja Wert auf. Vielleicht war er bei der Schlange nicht richtig angestanden oder so.
Ja, es war in der U-Bahn, er ist schon gesessen.
Ah, vielleicht hat er sich vordrängelt vorher schon oder so.
Na, ich bin mir nicht sicher, was da war. Es war zumindest nichts, was man eine Tür weiter hätte hören können. Und Ähnliches war nachher noch am Flughafen, wo sie auch irgendwen dann so zugesetzt haben, weil er irgendwas gemacht hat angeblich.
Oder er wurde bereits mehrfach verfolgt durch die Kameras und hat schon auf dem Weg dorthin irgendwas verbrochen und dank der lückenlosen und
äußerst perfekten
Überwachung.
Ja. Er hatte zwar einen Anzug an, aber das sind noch Verdächtiger. Sie sind Drogendealer.
Aber ich finde, wir sollten das unbedingt auch befürworten, weil dann kann einfach nichts mehr passieren, wenn man alle Leute immer beobachtet, dann weiß man immer gleich, die sind verdächtig und kann sie gleich festnehmen, bevor sie noch irgendwas den anderen...
Speziell, wenn sie schwarz sind. Ne?
Ja, schwarz. Ich habe mich so sicher gefühlt dort.
Ja.
Besonders mit den Hinweisen immer, dass man sein Gepäck einmal aus den Augen verliert und schon ist es gesprengt.
Immer wenn man es krachen hört, denkt man sich auch nicht. Nicht schon wieder.
Und man darf ja nicht auf Gepäck von anderen Leuten aufpassen. Wenn man kurz aufs Klo muss, dann müsste man das ganze Gepäck eigentlich mitnehmen.
Könnte man damit nicht das Parkplatzproblem in Großstädten lösen? Ich meine, da parken ja auch überall Autos, die mich stören. Und
na, das gibt es in London nicht, in der Innenstadt. In der Innenstadt gibt es keine
City-Maut.
Da gibt es eine City-Maut, da ist quasi kein
Eins. Hat man das gemerkt?
Ja, in der Innenstadt fahren nur Busse und Taxis.
Und ist das dann angenehm, oder als Fußgänger meine ich?
Ja, also an und für sich ja, es fahren halt dann alle paar Meter ein Bus oder ein Taxi.
Okay.
Also es ist komplett überfüllt trotzdem.
Also trotzdem nur Busse. Überfüllt.
Ja. Mhm. Also es fahren Busse im halben Minutentakt.
Und haben die Anwohner was gesagt, dass der Verkehr jetzt weniger schlimm ist als bevor dieser
Bahnhof? Habe ich niemanden gefragt. Nein. Also in London habe ich nicht mit so vielen Leuten geredet.
Ja, machst du ja auch verdächtig.
Ja, weiß ja nicht. Und wenn,
mit wem? Ja, bleiben wir noch kurz beim Chip-Thema, oder? Weil wir haben off the record, haben wir ja schon Recherche betrieben in Sachen Pass und Pass.
Bitte schon, ich hätte Pass sogar noch erklär, was du getan hast. Ich habe es nicht ganz mitgekriegt.
Nein, also wir haben nur eigentlich versucht, den NFC-Chip in österreichischen Reisepässen auszulesen. Das haben wir jetzt zwar nicht selber gecodet, aber es gibt eben mittlerweile im Market auch eine App von Research Lab Hagenberg.
Die also auch jetzt im Android-Market.
Im Android-Market, ja. Also im Play Store meine ich. Ja. Die auch jetzt in der Lage ist, diesen Reisepass zu dekodieren und zu lesen. Und wir wollten einfach mal schauen, was drauf ist, also welche Daten noch gespeichert sind.
Und wie lange dauert es, bis Sie ihn schreiben können?
Das arbeiten Sie noch dran scheinbar. Aber was man sagen muss, also wenn es ist so, dass man einen Schlüssel braucht, um die Daten zu lesen. Und im Falle des Reisepasses ist der Schlüssel, den man auch in der App vorher eingeben muss, um die Daten dekodieren zu können, ist die Passnummer, das Geburtsdatum des Inhabers und das Ablaufdatum. Das heißt, wenn man diese Daten nicht hat, kann man es
sofern. Aber sonst hat das so funktioniert, du hast das Handy auf meinen Pass gelegt, hast diese Daten eingegeben in die App und die App hat dann aus dem Pass sozusagen mein Foto rausgezogen.
Genau, also ich habe die Daten vorher schon eingegeben, habe dann nur in den Settings gespeichert für diesen Kartentyp, verwende diese Login-Daten und dann nur den Pass draufgehalten und du hast es eh gesehen. Und plötzlich war dein Foto auf dem Display und auch alle anderen Daten, die im Pass gespeichert sind, also die Stammdaten und auch die ausstellende Behörde, die Enddaten, also genau die erste Seite, die Hauptseite. Und unten auch dieser gedruckte Code, der noch bei diesen, das war quasi bevor es NFC gab, hatten wir diesen Text gescannt oder macht man immer noch.
Ja, beim Check-in in London habe ich den noch
aber hinhalten müssen. Aber es ist definitiv das Bild auch auf dem Pass drauf, wie wir jetzt gesehen haben.
Ja.
Sonst würde es so irgendwie Bildvergleich nicht gehen.
Und auf welche Entfernung funktioniert das jetzt nur? Du musst schon relativ nah am Chip sein, oder?
Ja, ich meine, das haben ja die Telefone nicht immer die besten NFC-Antennen. Und beim Nexus ist es so, dass ich habe schon von anderen Entwicklern gehört, dass das eine eher schlechte Antenne hat. Also funktioniert nur ganz, ganz nahe. Aber wenn man wirklich darauf abzielt, jetzt die Daten missbräuchlich auszulesen, kann man sich sicher größere Antennen bauen. Also nur die,
das hat, glaube ich, jeder CCC mal gemacht.
Genau,
die haben ja irgend sowas RFID-mäßig gehabt. Wo sie Bauanleitung gehabt, über 10 Meter oder so RFIDs auslesen.
Also mit dem Handy geht es nur von unter einen Zentimeter. Also wenn ich es kaum ein bisschen wegbewegt habe, gleich gesagt, do not remove the tag und so weiter. Also es geht halt wirklich nur ganz auf äußerst näher. Mhm. Aber es war interessant mal zu sehen, so, weil es das ja. gibt dann doch so, boah.
Das so so ganz sehen. Offiziell im Play, im Google Play
ja, Store. Das war NFC Tag Info.
Genau, ist eigentlich eine Library. Man startet dann einfach den originalen NFC Leser, der schon, ich weiß nicht, ob der schon drauf ist. Nein, glaubst du nicht?
Es war, das zwei Apps waren es. Das ist beide von NFC Leser Chargenberg. Das eine ist der NFC Tag Reader.
Okay.
Und das andere ist die Library, die es ermöglicht, das Bild zu dekodieren, weil das ist ein anderer Standard wie das Bild. Aber da kann ich jetzt nichts im Detail zu sagen. Weil
nur ich habe nur eine installiert, oder hatte ich die andere schon drauf?
Ich glaube, die andere hattest du schon drauf.
Das kann schon sein, weil ich mal NFC...
Wir hatten mit der, glaube ich, schon herumexperimentiert.
Ja, das kann sein.
Also was liest denn die App sonst noch alles?
Na, es ist so, es gibt auf XDR Developers einen Thread, wo sie alle Tech-Typen sammeln und Infos, wie man sie dekodiert. Und
so interessant wäre zum Beispiel auch die, in London gibt es ja... Für die U-Bahn, die Oystercard.
Zum Beispiel kann man auch schon dekodieren.
Ah,
aber ist gut. Zumindest dekodieren. Die Daten, die hier draufstehen, sind so wenig bezogen, mit so ohne Daten drauf.
Aber es, ja, Betrag wurde mal, ist halt praktisch manchmal, wenn man wissen will, was ist drauf.
Das Wichtigste bei solchen...
Ja, bei Oystercard weiterverkaufen, wir haben es gedacht, ja, wir könnten die Oystercard irgendwann dann schnell noch verkaufen. Mhm. Das geht halt nicht, da bräuchst du es wieder, müsstest du mit dem irgendwo zu einem Ticketautomaten das hinhalten, dass er sieht, wie viel wirklich drauf ist. Und sonst geht das ja wieder nicht.
So aber kannst du das mobil machen.
Genau, aber der Karte, bei so Transportationskarten, Transportationskarten, na, da ist es, reicht eigentlich schon die ID aus, um, auch wenn du jetzt nicht weißt, wer das ist, wenn es noch nicht personenverknüpft ist, weißt du zumindest, wohin sich die Karte bewegt. Und wenn du zum Beispiel mit einer Abrechnung oder mit einem Namen verknüpfen kannst, dann braucht auf der Karte gar nichts drauf sein, außer die Seriennummer, kannst du ja trotzdem tracken, wo sich der
hinbewegt
hat und wo er rein und raus
ist. Er muss ja irgendwie eine ID haben, wo rein und raus,
also die ID berechnen kann. Und reicht auch schon, also auch wenn sonst keine Daten drauf sind.
Mhm.
Ja, es war
faszinierend schon zu sehen, ist so ein kleiner Verblüffungseffekt, wenn dann tatsächlich das Foto nämlich aus dem, vom Chip kommt irgendwie. Wo es eigentlich auch nur Daten sind, aber es war schon.
Yes. Aha. Interessant wird es halt mit der Pass. Die Passnummer alleine kriegt man, glaube ich, noch einfacher. Aber Ablauf und so weiter, Ablaufdatum.
Geburtsdatum geht
auch. Geburtsdatum kriegt man auch einfach, aber Ablaufdatum kann man vielleicht durchprobieren, wenn es schnell genug geht.
Kann ich nicht so sagen, wie lange das dauert jetzt. Aber, und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es nicht einen Weg gibt, das irgendwann mathematisch so zu knacken, dass man das nicht mehr braucht. Das bin ich ja kein Experte dafür, weil es
noch
nicht.
Irgendeine Schwachstelle gibt es immer. Das ist nur eine Frage der Zeit.
Aber interessant wird es dann, wenn in dem Chip dann auch drinsteht, in welchen Ländern du auch schon warst. Das ist ja jetzt noch nicht gesagt, dass ich nehme an, es gibt immer noch Länder, die stempeln das einfach im Pass und uns noch nicht elektronisch reinkodieren. Ne? Dann machst du dich ja super verdächtig. Und da, aha, Ägypten waren es, Pakistan waren es.
Ist das geplant?
Ich weiß nicht, gibt es überhaupt irgendwelche Anwendungen, die in den Pass schreiben? Oder ist es nur reinlese?
Noch nicht, glaube ich. Sage ich jetzt mal, dünnes Eis.
Okay. Was anderes zum Thema NFC ist mir noch durch die Finger gekommen, das könnte ich auch dann noch posten, schon älter, glaube ich, Präsentation von der DEFCON zum Thema NFC. Und die haben auf Basis von CyanogenMod, also ein offenes Android, uns ein bisschen editieren müssen. Also sie haben es nicht einfach so von Haus aus mit dem Telefon. Und zwar, die haben versucht, die Transaktion von NFC-tauglichen Kreditkarten, wie wir schon erwähnt haben, gibt es ja die drahtlosen NFC-Kreditkarten, zu analysieren. Und wie einfach es ist, sowas zu kopieren, zu mitzulauschen und dergleichen. Und das geht ja nicht so einfach, weil auf der Karte ist so ein Secure-Element drauf, das dann diese Verschlüsselungsoperation übernimmt. Aber sie haben es immerhin geschafft, dass sie, also haben sie eigentlich gebaut, das Setup, um leichter debuggen und analysieren zu können, und es geschafft, diese Transaktionen über mit zwei Smartphones zu relayen, also zur Erklärung. Du hast ein Smartphone, das befindet sich an der Kasse, beim NFC-Lesegerät, bei der Bankomatkasse. Das andere Handy ist räumlich entfernt, Kilometer woanders, aber über TCP-Verbindung mit dem ersten Handy in Verbindung.
Okay.
Und beim anderen Handy befindet sich die NFC-taugliche Kreditkarte. Und die haben es geschafft, eine Transaktion quasi
drüber
zu laufen, also einfach zu vorwarten.
Ah, cool. Okay.
Und das ermöglicht auch Angriffsszenarien, also im weitesten Sinne. Vor allem
erlaubt das, wenn du eine gestohlene Kreditkarte hast, kannst du dann praktisch in einem anderen Land damit abheben, bevor die das irgendwie checken.
Genau, zum Beispiel. Also,
aber das heißt, wenn man nur hinhalten muss, das heißt, man könnte in der Nähe von jemandem sein, das in die Nähe von seiner Brieftasche halten, der ist irgendwo und wer andere ist woanders und zahlt damit dann.
Die haben gleichzeitig vorgeführt, dass es zumindest, weil die Verschlüsselung selbst ist ja alles nur mit dem Secure-Element auf der Karte möglich. Also die ganzen Transaktionsdaten sind gesichert, die kann man nicht einfach so jetzt klonen oder replayen. Aber wenn man die Karte hat, also auch wenn man sie irgendwo anders hat, konnten sie jetzt zumindest vorwarten zum anderen Gerät und haben da einfach ein Protokoll gebastelt, das sie über TCP auf das andere Gerät gefordert haben, und das hat dort die Karte dann emuliert oder simuliert. Und eigentlich auch schon.
Weil man genügend Reichweite hat für das NFC. Und damit die übertragene Macht, dann braucht man nur in den Busch stehen und mal schauen, wer so in der Nähe ist. Mit wem zahle ich denn heute?
Du bist einkaufen, ich hole die Karte. Ah, Schatz, ich habe die Karte zu Hause vergessen. Kannst du mal kurz ans Handy halten?
Aber was es ja auch gibt für NFC, sind ja die ganzen Türsysteme. Wir hatten ein Hotel zum Beispiel, haben wir eine NFC-Karte gekriegt, haben wir hingehalten, dann ging die Tür auf oder auch nicht. Die haben sie halt jeden Tag wieder gesperrt, das war nervig. Mhm. Musste man jedes Jahr, jeden Tag erneuern lassen, dass es wieder funktioniert hat. Da frage ich mich halt, wie sicher sind solche Systeme? Hm. Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt so einen Secure-Chip drin haben oder ob das einfach nur einen billigen Seriennummer schickt. Tag. Das ist wahrscheinlich ein Tag, den man einfach so kopieren könnte.
Genau, weil es dieser Card-Emulation, die dann nicht so einfach mit so einem Secure-Element gibt, aber nur so ein Tag simulieren kann. Ich kann mir ja mit einem Endgerät auch so etwas. Hm. Aber bin jetzt.
Ja, das haben sie ja, glaube ich, bei den Reisepässen, haben sie ja bei irgendeinem Chaos-Kongress schon mal den Pass geklont, den RFID-Chip innerhalb von Sekunden. Das auch über einen Meter oder so Distanz.
Hm. Jo. Hm. Selbsterlebtes, jetzt können wir aber einsteigen. Ha?
Jo.
Passt, jetzt erzähl einmal über die Knoppix-Tage.
Also Knoppix-Tage Weiz, gleich vorweg das Beste. Ich habe ein langes Interview mit Klaus Knopper geführt, dem Erfinder von Knoppix. Und das Interview gibt es auch als Extra-Download. Es wird im Anschluss an diesen Podcast einfach drangestückelt vom Gregor. Mhm. Hoffe ich.
Ja.
Und bitte, ich habe das ganze Interview abgetippt und es ist auch auf den Shownotes zum
ganz
Nachlesen.
Ja.
Du Streber.
Cool.
Jetzt auf sowas könnten wir crowdsourcen.
Ja, habe ich mir dann auch gedacht, weil ich bin ziemlich lang dran gesessen. Also eine halbe Stunde hat das Interview gedauert, aber sicher länger als eine Stunde dran getippt. Also jetzt weiß ich auch, warum in den ganzen Podcast-Seiten nie der Text ist, weil das einfach viel Arbeit ist.
Das wurde eh diskutiert. Piratenpad machen und dann mitschreiben lassen.
Ja, ja, also wird oft der Crowd überlassen den Hörern oft, aber ich meine, das können wir nicht drei Hörer nicht antun wahrscheinlich.
Ja,
aber abgesehen davon, der Tim Pritlaff, der einer von CAE, der wünscht sich auch, da gibt es ja auch schon so halbautomatische Lösungen. Da gibt es nicht, wünscht er sich, aber ja.
Ja, sicher.
Dann kannst eine du gute nämlich Sache. Deep Blinking machen und das ich weiß nicht, ich habe kein Bedürfnis, aber.
Ja, sonst kann ich erzählen, also Weiz, kleiner Ort in der Steiermark, also gar nicht so klein, eine kleine Stadt. Und da war halt vom Helmut Beer organisiert, das ist ein Lehrer in einem Realgymnasium dort, ich glaub, der eigene.
Schon öfters
genau.
Ah, der war auf dem Linux-Tag Graz, oder?
Genau, ja, der hat auch in Wien am Linux-Tag geredet. Und zwei seiner Schüler haben eine Firma, der ist Pink Solution und die konzentrieren sich darauf, eine Linux-Distro für Schulen, die heißt Desktop for Education, kann man gratis downloaden. Und die wird jetzt auch vom Ministerium halboffiziell unterstützt. Und da geht es darum, dass man praktisch Schulen relativ schnell einrichten kann, Schulserver, bestehende IT-Struktur, Schüler anlegen und so weiter. Und alles für einen EDV-Kustos, also jemand, der sich ein bisschen einarbeitet, aber jetzt nicht der super IT-Experte ist, der sollte das administrieren können. Und es wird jetzt aber auch professioneller Firmen-Support angeboten dafür. Und das Interessante ist, die arbeiten mit Virtualisierungen. Also die Idee dahinter ist, wenn du jetzt in der Schule einen EDV-Saal hast, läuft auf dem ein ganz kleines Linux. Ich glaube jetzt SUSE basiert, bin ich ganz sicher. Und auf dem läuft eine virtuelle Box. Und in der virtuellen Box läuft dann das Betriebssystem, das der Lehrer gerade braucht, mit den Programmen, die der Lehrer braucht. Also wenn er sagt, wir machen jetzt auf Microsoft Windows dieses und dieses Software, weil der Englischlehrer kann nur das, dann drückt er auf einen Knopf und sozusagen und die 20 bekommt. Maschinen im EDV-Saal haben genau das.
Über virtuell.
Also er bereitet praktisch das Image, das heißt zwar nicht Image, das heißt wieder einen anderen Namen, bereitet er vor. Ja. Das geht sogar über das Netz und das wird dann gebootet.
Die Virtualisierung an sich ist linux-basiert, das ist wahrscheinlich ein KVM oder Xen oder sowas sein, schätze ich mal.
VETZEL, LIB, also es ist verlinkt auf der Seite von den Knoppix-Lösungen. Okay. Das ist sozusagen das Kernstück und dann sind halt noch sehr viele Tools, dass du sehr leicht so eine Schuladministration aufsetzen kannst.
Mhm.
Und es ist zu hoffen, dass, also was ich mitgekriegt habe, bis 2014, glaube ich, hat die Republik Österreich mit Microsoft Verträge gemacht für Microsoft-Lizenzen und danach ist eine Chance, dass die Republik hoffentlich zu wenig Geld hat, und dann das mehr Push, dass Linux eingesetzt wird in den Schulen. Was ich mitgekriegt habe von den Lehrern, die dort waren, also es waren sowohl Pflichtschullehrer als auch HTL-Lehrer, als auch Gymnasiallehrer dort oder einfach so Interessierte. Also ein Lehrer in Österreich, der derzeit versucht, eine Linux-Installation zu machen oder überhaupt mit freier Software, macht sich eigentlich nur unbeliebt bei den Kollegen, bei den Eltern sowieso, die kennen. Und bei den Kindern nicht, denen ist das eigentlich größtenteils wurscht, was auf den Computern läuft. Aber es ist so, dass die Republik zumindest für die höheren Schulen automatisch Lizenzen gekauft hat. Das heißt, die Schule hat schon die Lizenzen für Microsoft. Das heißt, die Schule hat jetzt keinen Gewinn dadurch, dass der EDV-Lehrer sich wichtig macht und da Linux einsetzt. Und also er kämpft eigentlich gegen Windmühlen, wenn er das in Österreich versucht. Es gibt trotzdem genug, die es trotzdem tun, aber es ist halt eher unbefriedigend. Und derzeit ist eher so, die wirklich ein Interesse haben an freier Software, sind derzeit die Pflichtschulen, Hauptschulen, Volksschulen, wenn ich das richtig kapiert habe, weil dort muss die Gemeinde, der Bürgermeister, das zahlen. Der hat chronisch in Gemeinden kein Geld und die sind dann eher daran interessiert, da jetzt nicht Geld auch noch für Microsoft-Lizenzen auszugeben.
Alles klar, das jetzt.
Also es läuft viel übers Geld, aber was ich halt so rausgehört habe, sie sagen, solange wir das nicht vergütet kriegen oder nicht irgendwie ein Ersparnis haben, können wir das immer schlecht verkaufen und kriegen immer, wenn dann der Drucker nicht funktioniert oder irgendwas, dann immer wir schuld mit dem Linux. Und nie, wenn es blöd Microsoft benutzen, haben es weniger Arbeit. Das
ist noch immer ein mühseliger Weg.
Ist alles sehr, sehr mühselig. Und was mich dann interessiert hat, das habe ich auch nicht gescheit herausgefunden, in den PHs, also wo die Lehrer ausgebildet werden, die Lehrerausbildungsstätten, ob dort irgendwas ist, weil das mal zukünftige Generationen von Lehrern da an freie Software heranführt. Und was ich gehört habe, ist da überhaupt nichts. Also die... Da kommt Generation von Generation raus, die vielleicht einmal gehört haben, dass Linux gibt, aber nie damit gearbeitet haben, nie mit freier Software, also zumindest vom offiziellen Lehrplan. Also eher alles ein bisschen schwierig und trotzdem gibt es genug heldenhafte Lehrer in Österreich, die halt trotzdem sich damit befassen.
Wie lange dauern die Knoppix-Tage?
Die waren von Donnerstag bis Samstag. Und ja, es gibt eine zweite Veranstaltung, die heißt Weizer Education Tage oder so. Also es ist eher das gleiche Publikum. Also es war auch eine offizielle Fortbildungsveranstaltung für Lehrer. Also die haben das, ich glaube, sie waren versichert, wenn sie dort waren.
Die Panels sind zwar technisch, aber wahrscheinlich richtet sich jetzt nicht an.
Es war unterschiedlich, es war halt eher vom Education-Bereich. Also die meisten Vortragenden haben selbst irgendwo unterrichtet oder waren aus dem schulnahen Bereich und haben halt erzählt von ihrer Lösung oder von ihren Erlebnissen, die es gehabt haben. Es war auch der Klaus Knopper dort und hat eben über, wie man Knoppix remastert auf seine eigenen Bedürfnisse
erzählt. Vielleicht sollte man kurz erklären, was ist Knoppix? Wer ist Klaus Knopper?
Knoppix ist eine Live-CD, eine Linux-Boot-CD, die steckst du hinein, schaltest den Computer aus und ein und die bootet ein Linux praktisch von einem Stick oder von einer CD hoch. Und zwar nicht mit dem Ziel, dass du dir das dann auf die Festplatte installierst, sondern wirklich nur mit dem Ziel, dass du vom Stick arbeitest und ein transportables Linux hast.
Das hat irgendwie, also ich bin ja großer Fan von diesen Live-Systemen, hat das Paradigma, wie man Betriebssysteme verwendet, finde ich, komplett geändert. Das fängt an bei Installationsmedien, wenn man sich Ubuntu installiert, dass man einen kompletten Desktop da hat, bevor man es installiert hat. Oder einfach auch zur Rettung von Systemen, auch von Windows-Systemen.
Rettungsdienst
goldes wert. Oder du kannst den meisten Live-Systemen schon eine kleine persistente Partition anlegen, das heißt, gewisse Daten merkt sich das System. Das heißt, wenn du irgendwo unterwegs bist und trotzdem dein eigenes System haben möchtest, dein Hotelrechner, wo es sich ausgeht, keine Ahnung, die meisten Treiber sind draufgepackt auf den Live-Installationen, reinstecken, hochbooten und wenn man Glück hat, dann hat man seine gewohnte Arbeitsumgebung.
Dazu möchte ich auch allen Hörern empfehlen, jetzt vorzuspielen oder vorzuspulen oder einfach bis zum Ende durchzuhalten. Beim Interview mit Klaus Knopper erzählt er von ganz interessanten Anwendungsfällen von Knoppix, also wo Firmen das zum Beispiel verwenden, um Windows-Programme lauffähig zu lassen. Schön. Mit Wine, Knoppix mit Wine. Ja. Also Linux ist das bessere Windows. Mhm.
Und Wine oft kein Wine.
So, ich erzähle euch jetzt noch schnell meine Veranstaltungsankündigung. Und zwar habe ich ja vor einigen Wochen schon angeteasert, die drei Veranstaltungen, zwar Fahrradtouren zum Thema Lebensmittelproduktion in Wien. Und die erste ist jetzt endlich fix am Sonntag, den 16. September. Das ist, wenn ihr es hört, in ein bisschen mehr als einer Woche. Und zwar geht es da eben um Lebensmittelproduktion rund um Wien. Und der Start ist um 14 Uhr bei der U6-Station Floridsdorf. Mhm. Und da werden eben die Stationen, die abgeklappert werden, ist die Landbesetzung bei der BOKU. Das ist gleich mal das erste in der Nähe, von der wir jeder mal erzählt.
Öfters dann, gehört.
Dann Kleingartenanlage Simmeringer Heide, da geht es eben ums Schrebergärtnern. Dann wird es interessant, da kommt LGV Frischgemüse dran und da fahrt durch die Glashäuser in der Simmeringer Heide. Dann ist der Ölhafen Lobau dabei, wo es so erzählt wird, wie viel Öl in einer Tomate und so steckt und im Gemüse allgemein. Mhm. Und die Endstation ist dann gemeinschaftliches, wie nennt man das am besten, Gärtnerprojekt, wo eben Gemüse angebaut wird für alle, die mitmachen wollen.
Und da gibt es dann Essen, Party und Vorträge und Diskussionen.
Brombeerheckenpflanzung.
Ja, Brombeerheckenpflanzung gibt es jetzt keine. Das ist der erste Teil am 16. September, das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Und dann gibt es noch Teil 2 und 3, den werden wir verlinken und dann extra nochmal erwähnen.
Tragst du das auch in den Biertacher Kalender ein?
Ja, genau, das kommt okay. Dann in den Biertacher Kalender alles rein. Oh, ja.
Danke, Martin. Dann möchte ich noch kurz nachtragen zu Weiz, dann bin ich auch schon fertig. Ich selbst habe dort einen Vortrag gehalten. Ja, aber viel zu erzählen.
Hau rein.
Habe einen Vortrag gehalten über freie Bildungsplattformen, also Khan Academy, Udacity und auch über Creative Commons Lizenzen geredet kurz. Und dann haben wir gedacht, naja, lauter Lehrer, die sich mit Linux selber auskennen, die selber ihre Schule auf Linux umstellen und so, dem brauche ich nichts erzählen, was ein GPL ist, was Creative Commons Lizenz ist, die wissen das. Und nachher haben sie mir dann beim Essen gesagt, also er hat einmal gehört, dass Creative Commons gibt, aber er hat es eigentlich nicht gewusst bis zu meinem Vortrag und in seiner Schule weiß das schon überhaupt keiner. Das ist total erschreckend, wie viel da Mangel an,
das heißt, genau, das
an Awareness. Wie soll ich sagen, Awareness und auch Sachen, die dem normalen Biertaucher-Podcast-Hörer total geläufig sind. Also die ist in der Schule wirklich. Da könntest du eine Industrie aufbauen, die nur die Schulen damit schulden.
Es gibt viel zu tun.
Gibt viel zu tun, ja. Das war's.
Dann möchte ich noch eine Podcast-Empfehlung einwerfen.
Oh, ja.
Ich habe jetzt ein paar Folgen Hoaxilla gehört.
Hoaxilla?
Hoaxilla.
Hoaxilla, ja.
Ja, und es ist wirklich zu empfehlen, wie sie alle möglichen Mythen und Legenden aufzählen und dann im Grunde
dekonstruieren.
Ja, so schauen, was dahinter steckt. Und meistens steckt nichts dahinter. Und in dem Zusammenhang, sie sind jetzt, glaube ich, bei Folge 98. Mhm. Also fast bald Jubiläumsfolge.
Ja, stimmt.
Und ja, ich habe mir überlegt, wir könnten ihnen eigentlich auch einen Audioschnipsel schicken, weil sie rufen dazu auf, dass man ihnen einen Audioschnipsel schickt.
Ja.
Irgendwelche Hörer oder andere Podcasts oder ähnliches. Irgendwie Gratulation zu 100. Sendungen oder ähnliches.
Also stimmt. Machen wir eine Biertocher-Gratulations, ja. Wie heißt das? Das
war, da können wir auch damals gleich ein bisschen für die Werbung machen dort.
Vierte, Martin.
Ja. Ciao. Ciao.
Das, was wir 3 Wochen lang nicht zusammengebracht haben für die ganz am Anfang, weißt du?
Das klingt wie, das ist
für die Mac-PC Linux.
Ja.
Da hätten wir eben so eine Demo machen sollen oder so und da haben wir lang herumgeiert.
Ja, aber das haben wir dann
nicht. Wie heißt das, wenn du so eine kurze, ist das ein Jingle oder?
Well, ja, Jingle, genau.
Ein Jingle, ja. Wir werden eine Jingle machen, wieder mal.
Ja, genau. Das können wir machen. Der Podcast ist wirklich sehr gut.
Okay.
War früher in Münster, jetzt ist er in Hamburg, die sind umgezogen und haben immer auch so nette, finde ich, also nette, aber halt so mit Gitarrenmusik produzierte Jingles und er nennt sich der Hoax Master und sie ist die Hoax Mistress. Auch das Pärchen irgendwie, das ist irgendwie das Thema.
Okay.
Und ich habe eh schon mal auch empfohlen, einen Side-Podcast von denen, wo der Hoax Master auch mitmacht, nämlich den Psychotalk, die sich einmal 3 Stunden lang über einen Schwarzenegger unterhalten haben, über Schwarzenegger-Filme. Psychoanalytisch, ja.
Empfehlen Sie.
Mhm. Super.
Gut. Nun gut, hat sonst jemand selber etwas kriegen?
Ja, technische Richtung halt, aber
ja,
kann ich
bitte.
Kann berichten, nachdem mein Handy wieder aufgedacht ist. Und,
ja, deine Handy-Story.
Ja, nein, das Handy war ja verloren, ist wieder da.
Ja.
Das war und, letzte Folge, genau.
Und dann hast du irgendwann gepostet, das war gleich wieder weg oder so.
Nein, ja, ich habe es verlegt. Aber so, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ich habe es so ungünstig verlegt, dass ich es wirklich fast eine Woche lang nicht mehr gefunden habe in der Wohnung.
Wahnsinn.
Wobei ich wusste, es muss in der Wohnung sein, da ich hatte anfangs noch, also ich hatte noch eine Bluetooth-Verbindung, hat Musik gehört. Also ich wusste, es muss im Bluetooth-Reichweite sein. Ich habe es aber eine Woche lang nicht gefunden.
Die Musik ist immer leiser geworden.
Nein, immer war es Akku leer und ich hatte
noch schnell selber anrufen.
Ja. Nein, anrufen ging nicht, denn ich hatte nämlich ein anderes Problem. Ich habe nämlich am Vortag ein bisschen herumgebastelt. Ich wollte nicht und habe dabei, das sind Leute, die sich mit Samsung schon mal herumgespielt haben, da gibt es ja so eine Partition, die man lieber nicht angreift, die IFS-Partition. Weil plötzlich hat sich keine SIM-Karte, also hat es keine SIM-Karten mehr akzeptiert und die E-Mail war nur mehr leer.
Mhm.
Und ja. Aber das war nur jetzt kurzer Seitenausflug. Das Handy wieder da, funktioniert auch wieder und ich habe es neu geflasht jetzt und nachdem ich ja sehr update-faul war, es hat immer alles funktioniert, bin ich ja ewig auf 2.3 geblieben, also auf Gingerbread.
Android 2.3.
Mhm. Genau, also Android 2.3 Gingerbread. Mittlerweile gibt es ja schon längst Ice Cream Sandwich.
Und
ich mir gedacht,
Jelly Bean, ne?
Und Jelly Beans, das Neueste. Und ich habe mir gedacht, ich überspringe jetzt gleich Ice Cream Sandwich.
Ja.
Und habe, obwohl es von Samsung noch nicht offiziell gibt, für das Galaxy S2, habe ich mir jetzt vom Cyanogen Mod, die Version 10, gab es bis heute schon eine Experimental-Version. Und seit heute wird es offiziell unterstützt und gibt es Nightlies, also tägliche Builds.
Ja.
Und habe das jetzt ausprobiert und kann eigentlich sagen, ist für meine Verhältnisse, ich kann es jetzt nicht vergleichen mit der vorigen Version, mit Ice Cream Sandwich, da ich die übersprungen habe,
aber es fühlt sich deutlich reaktiv und flotter an als die 2-3er. Vom Akku her habe ich das Gefühl, es hält mindestens gleich lang und wenn es auf Standby sogar länger. Also ich habe das Gefühl,
also,
dass das
früher...
Ja, genau, also eigentlich eine Win-Win-Situation in jeder Hinsicht. Und kleine Sachen, also war, wie gesagt, bis... Also es ist immer halt nur experimentell und es gibt von Samsung ja keine offenen Treiber für diverse Sachen. Also es, ich habe schon erwartet, dass da jetzt gröbere Dinge nicht funktionieren und habe ein paar so K.O.-Kriterien wie Bluetooth-Audio muss gehen und telefonieren muss ich können, aber es hat mir jetzt eigentlich nichts gegeben, was mich ja irgendwie abgegangen wäre im täglichen Betrieb. Nur so Kleinigkeiten, dass hin und wieder ist gestanden, plötzlich PIN-Code eingeben. Und ich dachte mir, das ist ja ganz blöd, wenn man nicht erreichbar ist, aber erreichbar ist man trotzdem scheinbar. Das dürfte nur ein Bug noch sein.
Also, das ist wahrscheinlich in der App, die du installiert hast, die halt deinen PIN-Code wissen will.
Alles in allem sehr empfehlenswert.
Okay.
Und ich habe dann gleich ausprobiert, die, ich weiß es nicht mehr, war es ein Andreas?
Wahrscheinlich.
Nein, die Diebstahl-App, die Spray
Project, ja,
und vorhin ausprobiert.
Hast du installieren können?
Ja, das Ganze ist ja Open Source, steht da dabei, aber das Ganze funktioniert so, dass es nicht ganz so frei ist, weil du brauchst ein System, wo es gehostet ist und sie hosten das und verlangen dafür Geld.
Ah.
Und es gibt freie Accounts und
ja,
kostenpflichtige Accounts.
Was ist die Einschränkung bei
den freien? Bei den freien Accounts, du hast bei den... Das Handy kann dir dann Nachrichten auf diese Online-Plattform schicken und du hast die History auf 10 Nachrichten beschränkt. Beim Bezahlprojekt hast du dann mehr und ich glaube, du kannst nur ein Gerät, so ist es verstanden,
okay,
das wäre mir egal, weil ich
immer so gut habe.
Und ich muss auch sagen, aber mir hat es von den Features her, war es doch nicht so umfangreich wie das, was ich gewohnt war, das, das Theft-Aware und jetzt Avast Anti-Theft. Also
hat mehr...
Vor allem, da konntest
Mechanismen.
Es hat mehr Mechanismen, kann sich besser verstecken. Wenn du ein geroutertes Gerät hast, kannst du es sogar so gut verstecken, dass du wirklich nur mal mit neu flashen, also selbst auf Werksreset zurücksetzen, bleibst erhalten und nicht sichtbar. Und man kann den Namen frei wählen, wenn man wirklich die laufenden Dienste und so durchschaut. Also
das hat schon noch einen Vorteil.
Und man kann es auch wirklich sehr flexibel per SMS bedienen. Und so Features wie das, dass ich das Handy veranlasse, mich heimlich anzurufen, sodass ich den Dieb belauschen kann, das habe ich bis jetzt noch in keiner anderen App eigentlich gesehen. Und so, ich, da kannte ich ja damals, ja, habe ich es wirklich einmal genutzt und konnte wirklich feststellen, aha, es liegt noch dort in dem Lokal, weil ich höre die Leute reden.
Ja. Aber immerhin, ich meine, wenn du ein Gerät irgendwie so ein bisschen sichern kannst und das ohne Entgelt, ich meine, es ist besser als es Vanilla ohne eine
Diebstahl-Software. Wie lange brauchst du, um diese Diebstahl-Software zu installieren? Das heißt, wenn jetzt dein Freund kurz aufs Klo geht und du sagst, darf ich von deinem Handy was anrufen, kannst du ihm da gleich deine eigene Diebstahlsicherung einbauen und hast dann eine Wanze und der weiß das sein Leben lang nicht?
Ja.
Genau so.
Das ist gefährlich, ja.
Also das dauert nicht lang, das drauf zu spielen.
Es kommt davon, das was...
Das Setup.
Das Setup, von dem was ich erwähnt habe, was sich so gut versteckt, weil das siehst du nämlich auch nicht direkt unter den, also in den Programmen.
Ja.
Und bei den installierten Apps siehst du es nur einen Namen, den du frei wählen kannst, weil ich jetzt zum Beispiel einen Systemnamen wähle, der dich nicht sagt. Aber das dauert schon ein paar Minuten, weil da wird für dich... Du wählst den Namen bei der Installation aus und dann wird für dich in Echtzeit eine passende APK-Datei erstellt und runtergeladen. Aber prinzipiell ist es schon ein Problem.
Ich denke da so an Leute, die ihre Freundin ausspionieren wollen. Oder
das ist ein Problem.
Die nächsten Scheidungssachen wird das sicher bald einmal vorkommen. Ne?
Aber wenn gegen professionelle Diebe hast du sowieso, die wissen ja, wonach sie schauen müssen. Und wenn du jetzt Angst hast, dass deine Freundin dich ausspioniert, dann kannst du auch... Obwohl es ist etwas, was wirklich nicht okay ist und eigentlich schon ein Problem ist. Weil es sehr doch leicht geht. Wenn das Gerät geroutet ist, weil es gibt ja kein Passwort bei der Root-Abfrage. Ja. So, aber ja.
Fühlt sich an wie ein neues Handy. Noch eine Filmempfehlung einstreuen.
Ja?
Also, wo ich in Glasgow war, haben wir am Abend noch ein Kino gesehen bei der Ashton Lane. Sehr zu empfehlen. Das ist ein ziemlich kleines Kino, zwei kleine Kinosäle. Aber sie haben drei extrem bequeme Couchen im Kinosaal.
Wow.
Wir haben uns auf die Couch gesetzt und haben uns Brave angeschaut.
Brave.
Das ist der neue Pixar-Film mit der Schottin. Grunde geht es um eine schottische Prinzessin, die verheiratet werden soll an irgendeinen Clan, dass Frieden herrscht und ähnliches.
Warte kurz, Gregor, Brave haben wir noch nie besprochen?
Du hast mal schon drüber geredet.
Okay, ja. Du
hast nochmal. Hast du es gesehen?
Ja.
Aber okay.
Nicht in Schottland. Also das ist
es ist ja auch kein schottischer Film, aber es geht um schottisches Thema.
Aber die Männer dort rennen so mit Schottenrock herum und so, oder?
In Edinburgh gibt es auf einer Straße irrsinnig viele Geschäfte, wo es Kilts gibt.
Ich meine im Film.
Achso, im Film. Das
sollten so Schotten
ja, das sein. Ja, im Film ist sowieso stereotypischer Schotte mit Haggis, das grauslich ist. Und solche klassischen Sachen, ja. Aber es ist ein sehr empfehlenswerter Film, finde ich. Er ist ziemlich emotional, also mitreißend.
Hat es dir gefallen?
Ja.
Und wie ist er angekommen bei den Schotten vor Ort sozusagen? Haben die dann?
Ich habe keine Schotten vor Ort gesehen. Wir waren zu dritt dort und es waren sonst noch 3-4 Leute. Okay. Davon war einer aus Amerika, bei den anderen wissen wir es nicht.
Okay.
Also wir wissen nicht, wie es bei den Schotten angekommen ist.
Aber du warst zufrieden sozusagen, big ja. Empfehlung.
Besonders bei dem Kino mit Couch, also
Kino
bequem
und Filmempfehlung.
Für Studenten nur 5 Pfund dort, günstig und gut.
Apropos, mir fällt noch ein, ich weiß nicht, ob das interessant ist, studieren, das ist mir so thematisch eingefallen. Mhm. Ich habe heuer mitbekommen, letztens erst, dass sich die Situation auch an der TU in Wien für Studenten deutlich verschlechtert hat, zumindest Informatikstudenten meine ich jetzt.
Wie meinst du?
Wir haben ja in unserer Studienzeit noch sehr viel, also im Vergleich zu anderen Unis noch sehr wenig erlebt von Studienplatzbeschränkungen oder Limitierungen, dass es nur so und so viele Plätze gibt.
Und jetzt?
Konnte noch von den frei wählen, dann wurde jetzt eigentlich für die letzten Jahre die Studieneingangsphase, man darf nicht weitermachen, bevor man nicht die ersten paar Prüfungen gemacht hat. Und seit heuer gibt es auch an der TU Wien erstmalig harte Limitierungen.
Aha.
Und zwar für alle Lehrveranstaltungen im ersten und zweiten Semester, soweit ich weiß, 420 Plätze bei ca. 800 Neuanfängern. Und das zeitgleich, also was heißt...
Sie wollen nicht so viele Studenten haben.
Naja, sie haben das Geld, sie wollen schon, sagen sie, aber sie haben das Geld und die Studenten sagen halt, sie tragen es wie am Rücken aus, weil gleichzeitig wird propagiert, es gibt zu wenig Fachkräfte in Österreich. Ja. Die MINT-Studien, die mathematische Naturwissenschaft und...
Das Katastrophale ist wirklich, dass sie halt Druck ausüben wollen und die Studenten im Endeffekt dann halt draufzahlen dabei. Ja. Das ist wirklich tragisch.
Also nach einem Monat gibt es in jedem Fach eine Prüfung und nur die besten 400 kommen durch und die anderen müssen nächstes Semester wieder probieren.
Dann wahrscheinlich eine Fachhochschule oder irgendwo hin.
Das ist ja nicht fürs ganze Semester, sondern für jedes Fach extra. Du hast für alle Fächer nur das eine nicht, musst nächstes Semester wieder antreten. Das wird einfach für viele Studenten halt verzögern. Also Mindeststudienzeit ist jetzt etwas, was nicht mehr nur an dir liegt, wenn du Pech hast.
Ja, und es gibt diese Voranmeldung. Wenn man inskribiert, muss man sich ja online vorher anmelden und jetzt gibt es ja auch immer heute ist der 4. Morgen am 5. ist die Anmeldefrist aus. Danach kann man sich nicht mehr inskribieren. Im Bachelor für Informatik zumindest, oder TU allgemein.
Nicht mehr so wie.
Und gestern, ich glaube heute sind dann schon die Leute bei der Inskriptionsstelle, bei der Studienzulassungsstelle, glaube ich, bis zur Straße gestanden bei der TU. Und auf der Uni Wien war es noch viel schlimmer.
Ja, also echt, wenn es vielleicht Hörer geben, die Informatik studieren oder studieren wollen, es wird leider nicht einfacher. Und jetzt sieht man es wirklich aktive Auswirkungen, Auswirkungen sieht man schon länger, aber ja, das ist mir nur so eingefallen.
Zu was Erfreulicherem. Ubuntu, bin ich jetzt wieder mal auf eine News gestoßen. Es soll ein neues Ubuntu-Derivat rauskommen, das sich Gnome-Buntu nennt.
Gnome-Buntu?
Ja, wir haben ja schon die letzten Male, unsere Hörer werden sich sicher erinnern, darüber berichtet, dass sich die Oberfläche gespalten hat. Also das Gnome-Desktop-Projekt, was eigentlich jahrelang irgendwie das Haupt-User-Interface von Ubuntu war. Ist es jetzt noch nicht mehr. Canonical, die Firma hinter Ubuntu, einer der erfolgreichsten Distributionen, setzt auf eine eigene grafische Oberfläche namens Unity, genau. Und jetzt haben sie sich dazu durchgerungen, Gnome-Buntu rauszubringen. Es ist ein bisschen in Ubuntu-Nähe, weil du darfst keine Distro rausbringen mit Ubuntu im Namen, wenn du nicht etwas damit zu tun hast. Auch die Mailingliste und so, das läuft alles auf ubuntu.org.
Und ist auch die Hardware-Erkennung von Ubuntu und der Software-Shop nämlich.
Es soll das Beste aus beiden sein. Es soll eine relativ Vanilla-Erfahrung sein, weil ich habe jetzt schon die Gnome-Shell, ich switche immer hin und her zwischen Gnome-Shell und Unity. Aber das Unity klingt sich halt dann doch immer wieder ein, beziehungsweise hat man das Gefühl, dass das Ganze halt nicht ganz rund zusammenläuft. Dazu haben sich diese beiden User-Interfaces einfach zu sehr entfernt. Und da soll diese Original-Gnome-Erfahrung halt wieder zusammengeführt werden.
Mit voller Gnome-Shell sozusagen.
Mit voller Gnome-Shell und eben ohne Unity, dass du die Dependency sauber hast. Und
Ja, finde ich an und für sich gut. Ich meine, es ist. Früher habe ich mir das. Das kommt erst. Das kommt erst im Oktober raus, der erste Release. Und an und für sich, am allerliebsten wäre mir, sie hätten eine wunderschöne Gnome Shell, die dann auch mit im normalen Ubuntu läuft und ich könnte so hin und her switchen. Geht sich dann halt nicht aus, weil du musst auf die Release-Zyklen, du musst dich abstimmen und so. Das ist halt schwer möglich, verstehe ich auch. Gnome Ubuntu ist die zweitbeste Variante, werde ich sicherlich ausprobieren. Und das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, das ist vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, akademisch angehen mit dem Vanilla. Beispielsweise wollen sie statt LibreOffice AbiWord verwenden. Also LibreOffice kennen wir, das große Office-Paket. Und AbiWord, das gibt es auch schon seit Ewigkeiten.
Ist aber nur für Word und kleiner.
Ist nur Textverarbeitung, deckt nicht die gesamte Problematik ab. Und ja, vielleicht tue ich AbiWord Unrecht oder so. Ja,
es
aber
gibt aber auch noch das Knumeric, das ist im Grunde so ein Excel-Ding.
Ja. Aber das heißt,
was manche Sachen aber besser kann. Ich habe ein paar Sachen gefunden, wo damals noch OpenOffice extreme Bugs gehabt hat, bei langen Listen oder so. Es hat sich das aufgehängt und bei Knumeric war es egal. Ich glaube, die Knumeric hat keine Beschränkung auf die Größe oder so oder eine viel höhere. Und solche Sachen waren dann noch dabei.
Die waren dann noch besser.
Aber prinzipiell ist das ja kein Problem, wenn du LibreOffice haben willst, sagst Upgrade, Install LibreOffice.
Ne? Das sind halt die Default-Sachen, wenn du es jemand vorsetzt. Das ist ja nicht das Einzige. Beispielsweise als Webbrowser setzen sie deinen hauseigenen Epiphany ein. Ich meine, war am
der
Anfang
bis raus. Heißt.
Wie heißt das denn noch?
Der heißt nur noch Web.
Ah ja, genau, AK Web steht sogar dabei, hast recht.
Sie wollen ja alles jetzt irgendwie einfacher machen, einfach nur noch Web nennen.
Ich meine, am Anfang war ich Epiphany-Fan, weil ich mir gedacht habe, naja, die Mac OS X-Leute haben auch ihren Safari, kriegen das auch gebacken. Die App-Engine, die kommt eh von KHTML und das wird schon gehen. Jetzt war das aber jahrelang tot, jetzt wollen sie es wiederbeleben und mit super Gnome Shell, ja, kann man eine Chance geben.
Ja, aber jetzt schon die letzten Versionen immer wird sehr daran gearbeitet.
Dass das
und war, ja, und der Web war auch der erste, der zum Beispiel den Fullscreen-Mode hatte, dass wenn man ihn maximiert, dass er die Leiste oben weggibt und alles mögliche. Ah. Und dass die Menüs ins, in die Gnome-Shell-Leiste wandern.
Also du meinst, das kann wieder sexy werden, das ganze
Epiphany? Ja, ich verwende ihn ziemlich häufig, weil er einfach viel schneller ist als Firefox oder ähnliches. Wenn ich einfach nur mal schnell eine Seite öffnen will. Aber es fehlen halt so Sachen, wobei angeblich gibt es das sogar, aber ich finde es nicht. Zum Beispiel ein Undo-Closed-Tab oder ähnliches Zeug.
Ja,
finde ich einfach nicht oder gibt es nicht.
Ein Erweiterungsframework gibt es ja prinzipiell für Epiphany.
Ja, grundsätzlich ja.
Aber wahrscheinlich gibt es noch nicht viel
drauf. Nicht wirklich.
Also Fazit, du freust dich auf Gnome Ubuntu.
Ja, aber durchaus, richtig, aber ja, sie wollen dann zum Beispiel Sachen wie das Ubuntu Software Center, wird angedacht zu exkludieren und ein Updater. Oder beispielsweise
exkludieren, also weglassen.
Ja, weglassen.
Aha, ist aber gerade der
oder Ubuntu One. Ja. Also wie gesagt, vielleicht übertreiben sie es an Stellen, das meinte ich eigentlich, übertreiben sie es an Stellen, dass sie die Vanilla Gnome Experience drüber machen wollen. Muss man abwarten, ich freue mich trotzdem drauf. Ist noch viel gesprochen, noch nichts da. Also.
Genau, und prinzipiell kann man sie begrüßen, wenn mehr Projekte entstehen, mehr Leute daran arbeiten und du bist doch nicht allein, dass Leute sich sagen, nicht jeder mag Unity lieber als Gnome-Shell und es ist schön, dass es Neues gibt.
Interessant wäre es eigentlich, wenn so Sachen wie der Software Center oder irgendwas, irgendein allgemeines Projekt gäbe, die man auf mehreren Systemen verwenden könnte.
Also dass du auf Debian den Ubuntu-Shop verwenden könntest.
Nein, oder auch auf Fedora oder was auch immer, weil im Grunde dahinter läuft alles Package-Kit oder wie das heißt. Über die Schnittstelle kann man auf jede darunterliegende Paketverwaltung.
Wobei das durchblickt man vielleicht nicht ganz. Ich habe unter Debian jetzt auch schon so ein Art Software Center entdeckt, das auch wirklich so diese Abstraktion bringt. Ich habe mir überlegt, vielleicht hat sich da das Ubuntu nur ein bisschen angepasst und das noch weitergebracht. Also das müsste ich aber selber auch
Ja, der Sinn vom Software Center, das merkst du jetzt, wenn du Ubuntu-User bist, dass dort immer mehr kommerzielle Sachen schon sind mit Werbeeinblendung und allem. Also die wollen ihren eigenen Vertriebskanal, was eigentlich auch nicht so blöd ist, wenn du jetzt wirklich in den Mainstream-Markt hinein willst. Also du kannst ja schon die ersten Spiele, die Humble Bundles kaufen, über Software Center, die machen dir die Abrechnung, die garantieren wahrscheinlich den Herstellern, dass die und die Hardware dann funktioniert. Also es wird halt als Vertriebskanal
gepusht. Außerdem abstrahiert es auf eine Weise, dass es wirklich für den User annehmbar ist. Ich meine, Synaptics war lange Zeit wirklich super cool, aber wenn du den User kommst mit so und dann mit diesem Programm kommen diese und diese Abhängigkeiten und so. In Wirklichkeit ist schon wahr, der technisch Visierte interessiert das, möchte sich nicht so viel installieren. Der normale User, dem reicht ein Fortschrittsbutton.
Genau, der früher hat das noch à la carte geheißen, das wäre dieses Hinzufügen, Entfernen bei Gnome. Das war halt sehr abgespeckt, hat eine kleinere Version davon. Nicht so fancy.
Ja, mit weniger.
Es wird halt ein App-Store, also ach so. Das ist ja vom User-Interface das, was der User möchte heute.
Das
ja.
Bier doch auf Azitis, wir werden sehen.
Ja, wir werden sehen.
Gut. Gut, können wir, ich möchte ja keinen Leistungsstress machen, aber ich glaube, da sind noch urviel ungelesene Meldungen. Am meisten von mir.
Also,
Horst. Johannes Zweig, quasi ist gerade, gibt es die offizielle Nightly Blitz. Das hast du schon gemacht.
Genau, sehr
schön. Dann nehmen wir eine Meldung von diesem Horst Jens. Ne? Es entsteht eine freie Spieledatenbank, nämlich Oregami.org. Vielen Dank übrigens an die Spieleveteranen, den Podcast.
Habe ich auch drauf gehört, gestoßen. Ja.
Also, der stellt sich auch im jüngsten Spieleveteranen-Podcast vor, der Entwickler von oder der Gründer von Oregami.org. Und der will so eine Art Wikipedia für Spiele machen und ganz open-sourcig und auf Vereinsbasis und die Daten sollen der Menschheit gehören und so. Also sehr ambitioniert. Sie suchen aber Programmierer. Also es mir war nicht ganz klar, wie viel sie überhaupt selber zusammenbringen, außer den Namen und die Idee einmal haben. Aber sicher ein Projekt, was...
Die Community wird schon machen.
Die wird schon machen, ja. Aber trotzdem einmal richtiger Grundgedanke. Weil in Wikipedia kann es bei Spielen nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Die sagen oft, sie sind keine Spiele.
Ja, wobei, es gibt schon extrem riesige Artikel über Spiele.
Schon, aber wenn du versuchst, irgendwie, ist mir selber schon passiert, über ein Computerspiel da zu sehr in die Tiefe zu gehen, dann kriegst du auch mal Schwierigkeiten. Aber auch sogar auf der Englischen ist mir das mal passiert. Du sagst dann, das ist nicht relevant und bla bla.
Nein, aber auf der Englischen habe ich nur gesehen, dass sie auch schon hatten, dass man irgendwelche Unterkategorien, eigene Artikel über einen Teil vom Spiel oder über einzelne Charaktere des Spiels.
Und
also lassen sie das viel zu.
Im Fuck von dem Oregami steht drin, warum verwendet ihr nicht Wikipedia? Dann sagen sie, naja, Wikipedia wird auch in der Zukunft nicht zusammenbringen, dass du eine Datenbankabfrage machst, welche Rollenspiele kann man 1999 auf den PC so und so heraus.
Also wirklich ganz auch mit maschinell abfragbar.
Genau, ja, also sie wollen auch die Datenschnittstelle freigeben.
Und wobei, sie haben ja immer die Liste rechts mit den Kategorien.
Ja, bei Wikipedia kannst du schon
Kategorien machen. Ja, wo man eigentlich über die Suche theoretisch auch ziemlich viel finden könnte.
Schon, also sie wollen halt,
wir haben mal sehen, was ist. Das ist so wie die Star Trek Wiki. Es gibt ein eigenes Wikipedia-like-Ding, wo nur Star Trek-Universum ist.
Dann einen kleinen Rant über Spieleveteranen. Was ich eigentlich meinen
Kunden. Du hast ihn gerade lobend erwähnt.
Ja, eigentlich mein Ding, aber was ich schon renten muss. Die haben geredet über diese freie Kickstarter-Gaming-Android-Plattform Oriano.
Weiß schon. Ich kann es ja jetzt auch nicht genau
sagen. Ja, auf jeden Fall haben sie das halt besprochen und so. Und dann haben sie, ich weiß nicht, 10 Minuten drüber geredet. Und alle, ja, und da sollen dann nur Free-Spiele drauf sein oder Spiele, wo es zumindest ein Level frei gibt. Und dann haben sich die versammelten Spieleveteranen halt nicht vorstellen können, dass sich das am Markt durchsetzen wird, weil die haben nur so wenig Geld und da braucht man viel mehr Geld, wenn man gegen die Xbox anstinken will. Und was die ganze Zeit, was mir halt abgegangen ist, die ganze Zeit hat keiner auf den für mich entscheidenden Punkt hingewiesen, dass du dadurch, dass das Android ist, auch Open Source Spiele ins Wohnzimmer beamen kannst, was du bei allen anderen Plattformen nicht kannst.
Beziehungsweise ist
und auch deshalb denke ich, wird sich das total von selbst durchsetzen.
Insofern auch ein Spagat, weil Android benutzen einfach schon viele Leute. Ja. Das heißt, du hast die Leute am User Interface schon dran und kannst sie dann gut zur entsprechenden Software leiten.
Ja. Nun gut, magst vielleicht du, Johnny, du hast da hab gerade auch ausprobiert.
Ja genau, Greg hat ja angekündigt, also hat bemerkt, ich habe es übersehen, dass der Amazon App Store, weil wir schon bei Android sind,
genau.
Es gibt ja nicht nur das Google Play, sondern es gibt auch andere alternative Stores und einer davon ist auch Amazon, dringt auch in den App-Market, also die haben einen eigenen Store, also installierst du auf dem Gerät, ist dann so wie der Google Store, der Amazon Store. Ja. Und ich kannte schon aus Twitter und anderen Quellen, die haben nämlich ein cooles, also ein interessantes Feature. Sie haben jeden Tag die freie App des Tages, wo eine normale kostpflichtige
App. Also hat im Sonderangebot
frei. Genau, an jedem Tag gibt es eine andere freie App.
Cool. Stimmt, das hat darauf geantwortet.
Ja, genau. Und
ich kann nur sagen, warum ich nicht geantwortet habe.
Das heißt, das zahlt sich voll aus, da täglich drauf zu klicken.
Nein, das Problem ist, es kommt jetzt in den deutschsprachigen Markt, aber nicht nach Österreich.
Diesen Rant wollte ich mir aufsparen. Deswegen habe ich das so auf die diplomatisch geschrieben mit so in nach Europa kommt und ich habe das nämlich installiert und ich habe wirklich Schmerzen verbracht, weil es gibt zurzeit ein Spiel, das würde ich wirklich gern kaufen und ich habe ja erzählt, dass ich mich geärgert habe, dass ich das Internet mein Geld nicht annimmt und sowas mit dem Amazon App Store habe ich mir gedacht, herrlich, die haben ja alle meine Daten schon irgendwie Kontoeinzug, kann ich da kaufen, genau. Habe die Story nur halb gelesen und mir den App Store draufgehaut und
du wirst einfach dein Geld
durchgeführt und ich würde mir gern Broken Sword kaufen, da haben sie jetzt also als ein alter altes Point-and-Click-Adventure im so Thema, das Paris im Herbst und die Story so Templer-Geschichte. Jetzt nichts Besonderes, aber es ist ein Klassiker, der mir am Herzen liegt. Da haben sie einen Director's Cut, der wirklich schön schwer aufgehübscht für Android und für Touch-Devices angepasst ist. Und ja, deswegen habe ich mir den App Store eigentlich besorgt. Und dann, wenn man auch kaufen kriegt, sagt er natürlich, entweder sind sie im nicht unterstützten Land oder ihre Bezahlweise ist nicht unterstützt. Habe ich meinen Account nochmal überprüft, dann war es mir eh schon klar, dass sie also geschrieben im Prinzip,
haben. Wir wollen dein Geld nicht.
Ja, ja, im Prinzip schon. Und dann hätte ich mir gedacht, das ist ja kein Problem, weil da gibt es in den Einstellungen von diesem App Store, gibt es, dass du auch einen Geschenkgutschein einlösen kannst und so dein Konto aufladen kannst. Da habe ich gedacht, dann kann ihnen doch egal sein, es ist verifiziert, ich möchte es kaufen. Ja, keine Chance, keine Chance.
Du kannst nicht mal gratis Apps installieren. Weil deine Bezahlweise oder dein Land wird momentan nicht unterstützt.
Es ist echt falsch. Ich habe dann an den Support geschrieben und so und die waren dann halt eh sehr freundlich mit. Wir bemühen uns, es bald in alle Länder zu bringen, aber das ist ein Fehl. So kann man heutzutage nicht mehr. Ich meine, wenn sie es schon irgendwo ankündigen, wenn sie schon irgendwie deutschsprachige Seite mit How-To haben, dann bitte müssen sie das nämlich auch überall gleichzeitig releasen. Aber so geht das einfach nicht mehr.
Ja,
so
vor allem in der EU.
Ja,
das ist doch nicht so schwer sein.
Ich meine, das sind fucking Apps. Ich meine, das ist jetzt kein weiß ich nichts. Ah. Ja, und abgesehen davon ist die App schlecht. Nein. Nein. Also sie schaut halt komplett anders aus. Wir haben ja jetzt unter Android immer diese flachen Themes, alles schön gekachelt, eigentlich fast so ohne Struktur. Und man merkt, Amazon möchte sich jetzt abheben, hat so eine 3D-mäßige gewölbte Suchleiste und so. Und die App ist für das, was sie schon released haben, finde ich sehr träge. Also ein App Store muss nicht so langsam sein. Auf keinem Phone muss das so langsam sein.
Vor allem, also, es gibt ja auch langsamere Phones, als die wir haben zum Beispiel, und das ist auch auf schnellen Endgeräten noch ein bisschen träge.
Ja. Aber also erstens hat man gemerkt vom Look, sie möchten eine eigene Suppe kochen. Uns steht ja wahrscheinlich das Fire 2, das Tablet von Amazon, bevor, was gegen das Nexus 7 von Google antreten wird. Und wenn man sich die Apps jetzt anschaut, die zwei, es gibt die Amazon-App und den App Store, App Shop heißt es jetzt, mit Store hatten sie, glaube ich, Probleme, dann merkt man, okay, sie wollen einem so in eine andere Fantasy-Welt entführen.
Genau. Ja. Die Android-Welt von Amazon.
Ja. Das Zweite, was ich noch kurz nachrenten kann, ist, auf Kickstarter wollte ich, weil die Programmierer von Broken Sword, die machen jetzt auch ein Kickstarter-Projekt, nämlich einen weiteren Teil für Broken Sword. Point and Click soll für Android und verschiedene Plattformen rauskommen.
Und den du hast schon Kickstarter finanziert?
Oder geht nur mit Amazon, wieder Amazon. Amazon Checkout und dieses funktioniert nur, wenn man nicht über Bankentzug, wenn man in Amerika ist, sondern nur, wenn man einen Kreditkarten-Account anscheinend hat. Das heißt, ich kann ihnen keine Kohle zustecken.
Das heißt, du wirst irgendwann deine hohen Standards aufgeben müssen und deine Kreditkarte besorgen müssen.
Naja, oder Cash for Web einfach. Andreas hat ja mich darauf gestoßen.
Na, dann bleibe ich gleich beim Thema Kickstarter. Es gibt nämlich ein ganz schönes Kickstarter-Projekt, das jetzt, glaube ich, überfinanziert wurde, nämlich Planetary Annihilation. Und das ist ein RTS, ein Real-Time-Strategy-Game, und zwar von lauter Machern, die man kennt, wenn man Real-Time-Strategy-Games kennt. Dazu zurück nach, glaube ich, 1998 kam Total Annihilation raus, bei der Jahreszahl mag ich mir jetzt irren. Und das war eines der ersten Real-Time-Strategie-Games, wo es nicht um Micromanaging ging, also wo du nicht so 16 oder gar 32 Figuren herumscheuchten konntest, sondern wirklich Armeen von ein paar hundert Robotern. Also es war eigentlich eher nur durch die Hardware begrenzt, wie groß deine Armeen sein konnten. Und das war auch hat keine 3D-Beschleunigung gehabt, aber war 3D-Grafik, also keine gezeichneten Bitmap-Grafiken, sondern jede Figur wurde in jeder Bewegung gerendert. Und war unter Fans sehr beliebt. Das war finanziell immer ist es hinter StarCraft zurückgeblieben. Ja. Also es war nie so populär, aber es hat eine eigene Kultgemeinschaft gegeben. Kam von Chris Taylor heraus, dem Entwickler. Der hat dann nachher gemacht Supreme Commander. Das kam jetzt vor ein paar Jahren erst raus unter Windows. Also ein Nachfolgespiel, auch mit Erweiterungen. Und ganz interessant, da hat es immer sehr aktive Modding-Communities gegeben, die diese Spiele auf Teufel komm raus gemoddet haben und dann meistens erst wesentlich spielbarer gemacht haben durch die Mods. Und das Spielprinzip war immer gleich, du siehst von oben eine Landkarte, baust so Roboterfabriken auf für Panzer, Flugzeuge, Schiffe und tust dann riesige Armeen aufeinander hetzen und freust dich einfach, wenn alles kracht und zerscheppert und bumm. Und ja, dazu muss ich noch sagen, gibt es ein sehr schönes Open-Source-Projekt, das heißt Projekt Spring RTS, die haben dann, das war ein Student, der hat eine 3D-Engine herausgegeben, für ein Spiel, hat aber kein Spiel gegeben. Und da haben sich dann die ehemaligen Modder von diesen Total Annihilation und Supreme Commander Games auf diese Engine gestürzt, illegalerweise einfach die Objekte von diesen kommerziellen Spielen verwendet für diese Open Source 3D Engine. Mhm. Und derzeit hast du die Situation, du kannst also bei Spring RTS, wenn du das downloadst, hast du eine super Engine mit einem sehr langweiligen Spiel, wo so Vektorkugeln umeinander rollen und gegeneinander kämpfen. Aber wenn du dir dann auf so halb illegalen Seiten Mods runterladest und sie einfach die Grafiken und die 3D-Modellen von den kommerziellen Spielen nehmen, und dann hast du plötzlich fantastisches 3D-Spiel mit Panzern und
so Schiffen
und allem. Ja, das Projekt String. Und worum es jetzt geht, ein Haufen von diesen ehemaligen Moddern und ehemaligen Entwicklern haben sich jetzt über Kickstarter zusammengetan, um das ultimative über RTS zu bauen. Und das heißt eben Planetary Annihilation. Also das Annihilation ist nach wie vor im Namen. Haben einen super Kickstarter-Film gemacht und natürlich auch sofort urviel Geld gekriegt dafür. Mhm. Und das Witzige ist, der Film spielt an auf das erste Intro-Render-Filmchen, was bei Total Annihilation dabei war. Also wer damals ja, das Intro gesehen hat,
alte Spiele, okay,
ja, so der weiß sofort, ah, das sind dieselben Typen. Also das sind zum Teil die identischen Szenen. Und was wollen sie? Also du jagst jetzt nicht mehr Armeen in die Luft, sondern ganze Planeten. Also du spielst in einem Planetensystem.
Aber mit diesen Filmchen merkt man, dass die Authentizität anscheinend eine große Währung ist auf Kickstarter. Ja. Dass du echt die Leute sagst, so,
du musst die richtige Fanbase ansprechen.
Und auch die richtige Mission-Statement bringen.
Und das Schöne ist, sie haben Linux, sie haben gemerkt, dass die Leute Linux-Support wollen und haben dann sofort Linux-Support reingetan, schon beim Grundfinanzierungslevel, also nicht, wenn sie erst mehr Geld erreichen. Mhm. Also sie waren da sehr, wie soll ich sagen, responsiv. Und jetzt haben sie so, wenn sie noch mehr Geld erreichen, dann tun sie halt noch bessere Features ins Spiel einbauen. Das ist derzeit gerade im Laufen. Und was zu diesem Introfilm, der Introfilm ist einfach ein 3D-gerendertes Filmchen. Und man kann jetzt nur hoffen, dass die 3D-Engine, die sie bauen, dann auch so gut wird. Man weiß es natürlich nicht, weil es einfach nur dieses Filmchen gibt. Aber das Filmchen schaut wiederum so aus, als hätten es schon die Engine verwendet, was aber gar nicht der Fall ist. Also das Schöne ist, was du halt im Film siehst, du siehst also so das Übliche, so ein Planet mit einer prozedural generierten Landschaft und da so Roboterarmeen hetzen aufeinander und du steuerst den Obermods-Roboter, den Commander, und der baut sich dann eine Rakete, so wie eine Saturn V-Rakete, setzt sich oben auf die Rakete, fliegt damit zum Mond und siehst also so cool, wie das Ganze rauszoomt und du spielst jetzt am Mond weiter, während unten am Planet deine Armeen weiterkämpfen. Mhm. Am Mond baut er schnell eine Sekundärbasis auf mit einer riesigen Kanone.
Das ist alles im Filmchen.
Ist alles in dem Filmchen,
okay,
ja.
Sehr schön.
Und tut dann mit dieser riesen Kanone so kleine Roboter zurückschießen auf den Planeten und die kommen dann so wie Fallschirmjäger, poppen die dann in die Schlacht hinein.
Ach, und ja, hübsch gemacht.
Dann wird wieder noch mehr rausgezoomt, also, und dann siehst du, wie er, glaube ich, auch vom Mond steckt, tut er dann so kleine Konstruktionsvehikel auf so Asteroiden schießen, die dann noch weiter in einer noch größeren Umlaufbahn rumsehen, und der baut dann auf dem Asteroiden wieder so halt eine kleine Basis auf und der ganze Asteroid stürzt sich dann als Komet in den Planeten hinein. Also das Ziel ist, du hast wirklich richtig planetenweise spielen. Und wenn es das zusammenbringt, also wenn die Engine halbwegs das kann, was das Renderfilmchen verspricht, dann ist es ein Spiel, was ich mir kaufen werde. Also ich habe sowieso schon gezahlt.
Man merkt ein Feuer aus alten Tagen. Ha?
Ja, nein, das sind wirklich die Leute, deren Spiele ich jahrelang gespielt habe.
Wie gesagt, so funktioniert anscheinend Kickstarter.
So funktioniert Kickstarter. Ist auch witzig, die Firma
nennt sich... Leute auch bereit sind, für ein Versprechen zu investieren. Ich meine, du hast das Filmchen gesehen, da kann man natürlich noch nicht wissen, ist das wirklich die Ingame-Karte?
Nein, aber sagen wir so, ich habe gewusst, die Leute, die das Filmchen gemacht haben, haben gewusst, wovon sie reden und sind zum Teil dieselben Leute, die schon in den anderen Projekten dabei waren. Da kommen
wir wieder zurück zum Thema, ja, sehr schön.
Damals zum Beispiel eine Modding-Gruppe hat immer Überhack geheißen, das war der Überhack-Mod. Die Firma, die jetzt das Kickstarter-Film gemacht hat, nennt sich Überproduction. Also, ja, ich hoffe, das wird was.
Apropos Überproduction, hast du noch die totale Erinnerung, Horst?
Total Recall, ich habe mir das angeschaut. Wie soll ich sagen, ich habe mein Geld nicht zurückverlangt, so schlimm war es nicht. Aber ich muss Spiegel Online und sämtlichen Reviews, die ich gelesen habe, recht geben. Erst durch diese Total Recall-Verfilmung merkt man, wie gut die Erstverfilmung mit dem Schwarzenegger war.
Mhm. Also, das war echt einer der besseren Schwarzenegger damals. Ich meine, sicher schlecht gealtert, weil jetzt die Trick-Effekte
nicht mehr da sind. Der ist auch total verrissen worden. Ja, wenn man ihn anschaut, will man den Schauspielern ihre Plastik Mutationen aus dem Gesicht runterreißen, aber trotzdem, er war damals nicht schlecht.
Damals, ich meine, einer der besten Science-Fiction-Schwarzenegger, der und Running Man.
Und auf jeden Fall wesentlich glaubwürdiger als der jetzige Total Recall.
Ja,
war echt. Also an der Story kann man jetzt nicht viel rumnörgeln, die ist von Philipp K. Dick. Die ist und bleibt gut, egal wie schlecht man sie verfilmt. Aber es ist so, wenn ich nur kurz einmal zusammenfassen darf, was mir am meisten am Nerv gegangen ist. Genau, du hast zwei schöne Frauen im Film. Am Anfang habe ich gar nicht kapiert, was der Unterschied zwischen denen ist. Beide sind schön und irgendwie waren oder sind mit dem Held verheiratet. Und mit der Zeit kriegt man raus, die eine will ihn umbringen und die andere nicht. Aber beide sagen es hauptsächlich das Wort Shit und laufen hysterisch herum und ballern herum. Dann das Ganze spielt auf so einer extrem seltsamen Welt, die... Also es gibt nur England und Australien, die durch einen riesigen Aufzug miteinander verbunden sind, der durch die Mitte der Erde fährt und der Rest ist biologisch verseucht. Alles macht keinen Sinn. Es laufen überall so Plastikroboter herum und dann so Halbplastikroboter, die noch ein menschliches Gesicht haben und halt nur so eine Starship Troopers-Uniform.
Sie haben nicht dieses schön versponnene Philipp K. Dick-mäßig, dieser Wechsel zwischen Traum und Realität, was ist jetzt real, was ist nicht...
Nicht so ganz, das ist alles super real. Und ja, und dann hast du irgendwie so Slums oder so Städtelandschaften in mehreren Ebenen. Also sind so fliegende Autos, so fliegende Autobahnen und dann so riesige Stadt, wie soll man das sagen, so Stadtteile und die floaten so über anderen riesigen Stadtteilen und ganz unten ist dann einmal der richtige Erdboden.
Okay.
Und unten ist aber auch ganz viel Sonne. Also wenn du drunter schaust, da ist ganz hell. Also das ist nicht alles im Schatten. Und ja, also für mich waren es einfach zu viel Visual Effects und zu wenig interne Stimmigkeit.
Ja.
Da hat mir das andere vom Schwarzenegger sogar besser gefallen. Da fliegen sie nur am Mars und haben dort eine Marskolonie. Ja,
war in Ordnung.
Die war halbwegs in Ordnung, ja. Und da, es war ja recht seltsam.
Also viel fürs Auge, wenig fürs Hirn.
Viel fürs Auge, wenig fürs Hirn, ja. Wenig fürs Hirn, ja, leider. Ja. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sich jetzt irgendein Kreativdirektor ohne irgendeine Rücksicht auf Physik oder irgendwelche Glaubwürdigkeit austoben dürfen. Ja, und das muss jetzt gut ausschauen, aber das stört dann halt schon.
Autsch. So, gleich machen wir nicht langsam Schluss oder noch? Wollt ihr noch? Wollt ihr oder seid ihr schon eh alle
ausgequatscht? Wir haben noch ca. 500 Meldungen da. Schauen wir mal, ob einer davon wichtig war. Kickstarter, Gregor Priedung, das haben wir auch.
Wenn wir hier schon sehr viele sind.
Ja, können wir.
Kann auch Schluss machen. Ich kann
so eine Tradition machen, dass wir immer die Hälfte unserer Meldungen nicht erzählen.
Ich kann auch was über noch einen Film, aber jetzt noch einen Film dran kleben.
Ja, bitte kleben noch was
drin. Ich kann noch ein Buch dran kleben.
Bitte kleben ein Buch, wir haben so lange schon kein Buch.
Ich mache den Film das nächste Mal.
Ich habe in meinem Urlaub in England gleich mal, glaube ich, 7 Bücher gekauft.
Ja.
Eins habe ich fertig gelesen, das war Hunger Games.
Okay, ja.
Da, den Film habe ich nie gesehen, aber das Buch jetzt einmal gelesen, den ersten Teil. Ich fand es ziemlich gut. Also der erste Abschnitt ist einmal die Vorgeschichte. Ja, das liest man halt, das liest sich ganz gut. Ist jetzt nicht so extrem mitreißend. Ab dem zweiten Teil geht es dann in die Spiele selbst, muss ich dann wirklich umbringen und alles. Da wird es dann spannend mit den ganzen Strategien dazwischen und allem möglichen. Ab dem zweiten Teil habe ich eigentlich durchgängig gelesen.
Wow.
Von Teilen meinst du jetzt die einzelnen Bücher? Oder?
Ich habe nur das erste Buch gelesen. Okay, das ist in drei Teile. Abschnitte.
Okay.
Also im Grunde in Vorgeschichte, die Spiele und der Sieg.
Okay.
Es war recht gut geschrieben. Teilweise ein bisschen brutal. Aber so gehört sich das. Ja. Ein bisschen schnulzig manchmal.
Aber gute Unterhaltung, also das war es.
Ja, es ist extrem gut zu lesen. Cool. Ich glaube, es ist auch steht auch irgendwas von Stephen King dabei oder so.
Wirklich?
Can't Stop Reading. Das trifft ziemlich gut. Und da schließe ich mich auch nur an, wenn man mal beim zweiten Abschnitt angefangen ist und es mit in die Spiele geht, dann liest man das quasi durchgängig, so viel Zeit, wie man halt hat. Ich habe das zweite Ding halt an einem Abend schnell mal gelesen.
Yes.
Und, ja.
Perfekte Spätsommerlektüre.
Genau.
Hast du die anderen zwei Teile schon gekauft?
Oder? Ja, ich habe sie gekauft, aber jetzt nicht. Ich hätte gleich mit dem zweiten Teil weitergelesen, aber ich habe blöderweise meine ganzen Bücher habe ich dem anderen mitgegeben, die wir im Hostel kennengelernt haben, die das vorher schon nach Wien gebracht hat, dass ich nicht so viel schleppen muss.
Mhm.
Und jetzt habe ich den zweiten Teil, ich muss ihn erst holen. Das ist echt schmerzhaft irgendwie. Man will weiterlesen, aber man hat das zweite Buch nicht.
Das heißt, du machst deine Filmbesprechung das nächste Mal?
Ja, für den Woody muss ich viel Puste nehmen. Das Disclaimer kann man sagen.
Hast du geschaut?
Ja, ich habe meinen neuen Woody Allen angeschaut. Ja, und da kann ich dann länger ausführen.
Gut. Schlusswort?
Ein Rant hätte ich noch, aber das können wir nächstes Mal machen. Ich da irgendwo gesehen habe, Raspberry Pi Asterix.
Ah ja, genau, Asterix.
Asterix.
Ja.
Also genau.
Als Telefonanlage.
Klingt ziemlich cool, aber allgemein nicht unbedingt für das Raspberry Pi, sondern meine Raspberry Pis.
Okay.
Ich habe 20 bestellt bei AS Component. Mhm. Jetzt haben die mir letzte Woche eine super Mail geschrieben, dass irgendwas der Chip-Hersteller hat bla 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 irgendwas und ja, jetzt könnte es halt noch 8 Wochen dauern.
Ah.
Und ja, ich habe das vor fast 2 Monaten die 20 Stück bestellt. Sie haben es auch ziemlich schnell schon mal von meiner Kreditkarte abgebucht.
So im Gegensatz zum Krieger wollen die wenigstens dein Geld. Ne?
Ja, sie nehmen nur das Geld und dann soll ich 4 Monate warten, dass ich die Sachen
kriege. Der Krieger kommt nicht mehr so weit.
Aber noch einmal 8 Wochen, das ist nicht schön.
Das besonders könnte dann noch von Piraten entführt werden.
Na, besonders, es ist ja interessant, dass wenn man als Unternehmen bestellt, auch mehrere Stück, kriegt man sie innerhalb von wenigen Tagen von derselben Anbieter.
Okay. Und dann Gewerbeschein.
Habe ich mir schon überlegt, aber das kostet dann wieder extra mit dem Dingssteuer und aufeinander schauen. Na.
Tja.
Und jetzt habe ich sie schon bestellt, jetzt kann ich den Schaß nicht mehr gescheit canceln. Jetzt ist schon bezahlt, jetzt muss ich monatelang warten auf den Schaß. Und die Leute, die es mitbestellt haben, werden sich auch freuen. Also ich glaube, ich bestelle nichts mehr bei AS Component, das ist nicht so.
Wirklich, das ist nicht erfreulich. Dabei bräuchte ich auch jetzt dringend Hardware. Ich kann ja einen Aufruf an die Hörer machen, wenn sie jetzt abgesehen vom Raspberry Pi Linux Home Server Hardware kennen, die wenig Energie verbraucht, muss keine Grafikkarte, ist sogar gewünscht, vielleicht wenn es headless ist, also ganz ohne Grafikkarte. Wenn Sie da irgendwas wissen, was man sich gemütlich bestellen kann und ich weiß nicht, im
Nein, es gibt Bereich von 100.
Für 100 die es gibt die Guru Plug, habe ich gelesen.
Ja, aber die haben fast keine Leistung, glaube ich, die Plug. Aber es gibt ja diesen. Oh, wie hat der? Ich glaube, das ist mit Gigabyte RAM und allen möglichen Sachen drin, für 100 Dollar circa. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding geheißen hat.
Haben wollen.
Sowas in die Richtung, ja.
Sowas so in die Richtung.
Das ist auch erst also Mediasetter genau. Eigentlich gedacht und alles mögliche.
Also Hörerpower. Ja. Schreibt das uns in die Themenliste, ich bin von. Nein, empfehlen. Empfehlen. Zahlen tue ich schon selber, ja.
Achso.
Geld nimmt sich auch. So ja, und ich kann noch einwerfen, ich habe ja eigentlich schon bei Fanel vorher schon einmal ein einzelnes Raspberry Pi bestellt. Das ist noch länger her und das ist, hätte eigentlich auch schon langsam da sein sollen, aber ich habe noch immer nichts davon gehört.
Ja, zumindest dein Geld haben sie abgebucht.
Das weiß ich jetzt nicht einmal mehr. Das ist so ein kleiner Betrag gewesen, da erinnere ich mich nicht mehr. Bei den 20 Stück erinnere ich mich, das war viel.
Ja.
Aber bei dem anderen, es hätte jetzt irgendwann ankommen, vielleicht ist es angekommen, aber ich war halt jetzt nicht da.
Der Post-Rant geht der nächste Abschlussrant.
Der im Rant mit grantig verabschieden wir uns.
Moment, ich, so schnell geht es nicht rüber. Also ich habe noch eine kleine Schmunzelmeldung, nämlich Bruce Willis hat versucht, seine iTunes-Bibliothek an seine Kinder zu vererben im Testament und ist draufgekommen, das geht nicht, weil wenn du bei iTunes irgendetwas kaufst, gehört dir das nicht, sondern du hast nur ein vorübergehendes Lizenz, um dir das anzuschauen oder anzuhören, und wenn du stirbst, ist das alles wieder Eigentum von Apple.
Das was ist doch modern.
Ich denke, das bringt das
Bruce Willis erfahren.
Ja, das müssen dazu das brauchen wir Bruce Willis, dass so ein Blödsinn ist, das in die Medien kommt. Ja. Aber ich finde, das bringt es schön auf den Punkt. Und jetzt ein kleiner Nachtrag zum Knopper-Interview, das Klaus Knoppix-Interview, das Sie im Anschluss hören. Mhm. Und zwar, da war das Mikrofon dann leider schon ausgeschaltet. Hat der Klaus, also wir sind im Auto gefahren, dann ist er ausgestiegen, also das Interview war schon fertig. Und dann sagt er einfach so, ja, also das, was ich jetzt dann als nächstes machen werde, ist, ich möchte so ein Knoppix machen, wo dann gleich ein Android, also wo man Android-Programme davon starten kann. Mhm. Und ich sage es spontan. Bist du deppert? Und er hat aber das nicht kann und hat gesagt, warum?
Aber die Idee ist eigentlich jetzt nicht so unbedingt neu.
Nein, die gab es schon und er hat gesagt, die Ubuntu-Leute wollten das, haben es aber nicht zusammengebracht und jetzt wartet er noch ein bisschen und wenn sie weiterhin nichts zusammenbringen, dann probiert er es.
Hat das ja auch vorgehabt und hat es nicht zusammengebracht. Die wollten aber eigentlich eine virtuelle Maschine einfach in deine VirtualBox laufen aber lassen mit einem Android drin, was da Blödsinn ist. Die
Video veröffentlicht mit Proof of Concept.
Ja. Ich vermute mal, wenn es einer zusammenbringt, dann.
Ja. Sie haben es auch für die Jolla-Geräte, ist auch sowas in Gerüchteküche, dass sowas gehen soll, dass man dann irgendwie so ein Mikrofon hat, ein weitergeführtes, wo dann auch Android-Sachen drauflaufen.
Ja, die Jolla sind genau die Nachfolger.
Genau, ja.
Das. Gut, bevor wir endgültig ausfransen.
Damit viel Spaß mit 28 Minuten Klaus Knopper-Interview.
Danke. Und wir sagen,
bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Baba.
Wo muss ich da drauf drücken?
Hallo Klaus Knopper.
Ja, hallo.
Grüß dich. Okay. Meine erste Frage, wie fühlt man sich nach 10 Jahren Knoppix?
Ja, sehr gut. Es hat ja ursprünglich begonnen als ein Selbstlernprojekt, weil ich lernen wollte, wie man bootfähige CDs herstellt. Das hat mich fasziniert. Auf einigen Veranstaltungen gab es ja diese Visitenkarten, großen CDs mit einem kleinen Rettungssystem drauf, mit F-Disk und mit einer Shell. Und da habe ich mir überlegt, naja, wenn das auf so einer kleinen CD schon so gut funktioniert, dann mache ich mir doch eine große CD mit allem, was ich so zum Arbeiten brauche. So hat es angefangen. Und wie man das bei Open Source Projekten so macht, habe ich dann irgendwann das veröffentlicht, weil ich lernen wollte, wie kommen andere damit zurecht, wie kann ich es verbessern, sodass es auf möglichst vielen Rechnern automatisch startet und die ganze Hardware erkennt. Einige haben das dann verwendet, um Linux zu lernen oder sich erstmal anzuschauen, wie es funktioniert, denn man musste es ja nicht auf Festplatte installieren, sondern konnte es direkt auf CD starten und laufen lassen.
Und das war 2002?
Das war im Jahr 2000, habe ich das erste Mal das Projekt öffentlich vorgestellt und 2001 habe ich die erste öffentliche Release gemacht. Damals war das auf Basis von Red Hat, später habe ich dann auf Debian gewechselt.
Und zu diesem Zeitpunkt hat es schon das, was heute eigentlich selbstverständlich ist, das Konzept der Boot-CD gegeben. Also, dass ich eine CD erstmal rein tue, wie jetzt Ubuntu, und dann komme ich in so einen Ausprobiermodus und von dem installiere ich es dann erst fix, oder war das damals noch nicht selbstverständlich?
Also, die Rettungs-CDs, die blieben erstmal im Textmodus, denn die Hardware-Erkennung mit Grafikkarten war zum damaligen Zeitpunkt in den Distributionen noch nicht so gut. Das heißt, man musste dort eingeben, was habe ich für eine Grafikkarte, was für einen Treiber will ich, was für eine Auflösung. Ich habe schon recht früh versucht, das zu automatisieren, weil ich für solche Einstellungssachen, wenn ich einen Kurs halten will oder unterrichten will, einfach keine Zeit habe, um herauszufinden, was steckt in dem Rechner drin. Das sollte automatisch passieren. Und man kann das automatisieren. Es gibt die Informationen im virtuellen Dateisystem von Linux abrufbar und man muss sich dann überlegen, wie mache ich eine Einstellung, die ziemlich sicher funktioniert. Das habe ich schon ziemlich früh gemacht und hat auch gut funktioniert. Und heute machen das die meisten Linux-Distributionen sowieso out of the box. Da muss man nichts mehr einstellen.
Ja, aber es war damals noch nicht State of the Art.
Ich habe da sehr viel dran gebastelt, bis es richtig funktioniert hat. Und einige Live-CDs, die danach kamen, haben dieses Verfahren dann auch adaptiert und selber eingebaut. Und da bin ich auch ganz froh drum. Ich lerne ja auch immer von anderen und wenn von mir was übernommen wird, dann freue ich mich natürlich. Ja, und dann ging es immer weiter. Dann wurde das Ganze komprimiert, weil irgendwann das viele, was es unter Linux alles gibt, an Lern-, Lehrsoftware, Spielen und Internet, Dienstnutzungssoftware nicht mehr auf eine CD passte, da musste ich komprimieren. Auf eine CD passen komprimiert ca. 2 GB drauf, das ist schon recht viel. Auf die DVD passen bis zu 10 GB drauf. Da habe ich also diese Kompression mit eingebaut, damit möglichst viel auf so einen Datenträger drauf geht. Und heute sind natürlich CDs und DVDs völlig aus der Mode gekommen. Wenn man einem Kind sowas in die Hand drückt, dann fragt es ja, wie kriege ich das jetzt in mein Smartphone rein? Für diese Variante gibt es inzwischen Flashdisks und USB-Sticks, wovon das Ganze auch sehr viel schneller startet, weil sich ein Laser nicht hin und her bewegen muss, was das Ganze immer etwas langsam gemacht hat. Von USB-Stick ist es fast schon schneller als von Festplatte und das ist im Moment die häufigste Nutzungsart von Knoppix. Und ich denke, in der Zukunft werden wir es mehr sehen, dass man Knoppix übers Netz bootet. Der Lehrer steckt dann seinen USB-Stick in den Referentenrechner rein, startet die anderen Rechner übers Netzwerk und versorgt die so mit dem gleichen System, was auf seinem Stick drauf ist.
Also ein Stick, viele Rechner.
Ein Stick, viele Rechner, genau. So hat sich das in den letzten 10 Jahren entwickelt und es kommt auch immer aufgrund von Anregungen, von Kursen wie jetzt den Knoppix-Tagen neue Dinge hinzu. Ein Vorschlag war zum Beispiel, dass man den 3D-Desktop, der bei der Knoppix diese Zoom-Effekte macht, dass man als Lehrer den Bildschirm vergrößern kann, dass man auf den Bildschirm schreiben kann, sodass die Schüler sehen, ah, das meint er, das ist viel besser als ein Laserpointer. Manchmal stört es aber auch, wenn man Screencasts machen will und dann rauschen diese Effekte in das Video mit rein, dass man dort einfach einen Menüpunkt macht, wo man die Effekte einmal abschalten kann. Dann macht man seine Bildschirmaufnahme und dann schaltet man die Effekte wieder ein und kann normal mit der 3D-Oberfläche weitermachen.
So Sachen.
Ich fand das sehr gut und das ist halt einfach eine Sache, wo man überlegt, ja, das ist eigentlich was fehlt. Das könnte man mit relativ wenig Aufwand noch einbauen und das wird dann in der nächsten Knoppix-Release im Menüpunkt Knoppix mit drin sein.
Du hast mir erzählt, du verwendest zu Hause unter anderem auch Ubuntu und andere Linux-Distributionen. Ja. Du bist also nicht, Knoppix-only, habe ich das richtig verstanden?
Ja, natürlich. Knoppix basiert ja grundsätzlich auf Debian. Das heißt, wenn ich einen Rechner installiere, nehme ich entweder die Knoppix als Basis oder ein ganz normales Debian. Ubuntu muss ich natürlich auch testen und ausprobieren, weil ich sehr viele Fragen zum Thema Linux bekomme, die ich in Linux Magazin auch in so einer Fragen- und Antwort-Kolumne beantworte. Ich schaue mir also immer an, was in den verschiedenen Distributionen gerade passiert, was interessant ist, und gelegentlich kann ich das auch für die Knoppix übernehmen, wenn es mir sehr, sehr wichtig erscheint.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast Knoppix gemacht, um eigentlich sozusagen dein eigenes persönliches Linux auf einen Stick zu bringen.
Also richtig,
du verwendest das durchaus zum Arbeiten.
Auf jeden Fall, ja.
Du wolltest dein Arbeits-Linux herum
genau.
Also transportabel haben.
Ja, ich möchte auch, dass meine Schüler und Studenten, wenn sie das möchten, unter Linux arbeiten können. Grundsätzlich halte ich meine Vorlesungen betriebssystemneutral, wenn es also darum geht, Programmiersprachen zu lernen oder Textstrukturierung oder generell Informatik. Da kann man nehmen, was man will, das stelle ich jedem frei. Aber wer möchte, kann auch Linux verwenden, denn auf meinem Stick ist immer das, was zum Unterricht passt, schon fertig installiert. Da muss man nichts mehr vorkonfigurieren, einstellen oder irgendwo runterladen, weil es dort gleich sofort funktioniert. Und so sind schon etliche Studenten sehr an Linux interessiert worden und benutzen auch das zu Hause. Einfach dadurch, dass es auf dem Stick so gut funktioniert hat, waren sie motiviert, sich das dann auch vielleicht etwas näher für sich selber anzugucken.
Also wenn ich jetzt programmieren lerne, könnte ich am Stick mir schon einen komplett vorkonfigurierten Eclipse haben mit
genau.
einem Programmiersprachen.
Ja, das ist sowieso drauf. Das ist auf der DVD bzw. auf der 8 GB Version von Knoppix sowieso mit drauf. Entwicklungsumgebungen für Eclipse, also für Java, ist es sogar .NET drauf, wenn man etwas schreiben will, was man vielleicht sogar später unter Windows verwenden möchte. Dann hat man dort betriebssystemunabhängige Programmiersprachen und Skriptsprachen. Python ist natürlich drauf, Perl ist drauf, C, C++, was man so für den Hausgebrauch, fürs Programmieren lernen alles brauchen kann. Und das brauche ich auch natürlich im Unterricht, deswegen ist es auch mit dabei. Ich dachte mir, wenn man so ein System hat, was man leicht verteilen kann und auch darf, weil das die GNU-GPL ja hergibt, dass man es verteilen darf und auch anpassen darf, dann mache ich ruhig sämtliche Programmiersprachen drauf, die wir im Unterricht verwenden können.
Was sind deine Erfahrungen, wenn die Leute jetzt persistent Sachen abspeichern wollen? Ist es da am besten, man hat auch den Stick partitioniert mit so einer kleinen FAT32 oder sonstigen Partition? Mhm. Oder kennst du Leute, die dann mit zwei Sticks arbeiten oder dann in die Cloud zugreifen? Hast du da Erfahrungen, was sozusagen das beliebteste Modell ist?
Beide Möglichkeiten existieren für Anfänger, die sich mit deren Speichermöglichkeiten bei den verschiedenen Betriebssystemen noch nicht auskennen. Ist sicher die Variante, dass man mit einem Overlay, das ist eine Art virtuelle Festplatte, die auf dem Stick untergebracht ist, arbeitet. Da passen 4 GB rein, das ist die maximale Dateigröße unter FAT32, und damit kommt man erstmal ganz gut aus.
Es sei denn, man möchte einen 8 Video. Ich habe 8 GB Stick und habe 4 GB Knoppix.
4 GB ist das Knoppix, das komprimierte, genau. Und weitere 4 GB bleiben dann übrig für das Overlay, wo man persönliche Daten speichern kann. Mhm. Also mit einem Jahr Unterricht brauche ich selten mehr als 600 MB. Es sei denn, ich mache irgendwas über Videobearbeitung oder Videoschnitt. Dann nehme ich einen zweiten Stick hinzu und speichere dann dort die Daten unter ReiserFS, X2, X3 oder auch NTFS. Das wird ja von Linux hervorragend unterstützt. In dem Fall kann man mit dem gleichen Stick, wenn man das möchte, auch unter Windows die Daten weiter bearbeiten.
Jetzt ist Knoppix ja, wie soll ich sagen, von der Open Source Community aufgenommen worden und manche entwickeln da ihre eigenen Projekte. Du hast mir gestern erzählt, in Japan gibt es einen, der praktisch ein japanisches Knoppix macht.
Richtig, der Kunyasu Suzaki, der macht ein japanisches Derivat von Knoppix, weil der sich mit den Zeichensätzen und mit den Spezialitäten, die man dort braucht, auch für die Eingabe dieser Zeichen besonders gut auskennt. Der nimmt also meine Knoppix, modifiziert die, und um die GPL erfüllen zu können, braucht er natürlich auch die Quelltexte von allen Programmen, die stelle ich ihm selbstverständlich, wie auch allen anderen, die danach fragen, zur Verfügung. Und daraufhin kann er sein eigenes Derivat machen, das dann speziell für die japanische Sprache optimiert ist. Er macht dann noch japanische Erweiterungen für OpenOffice hinzu und was es sonst noch so an Lern- und Lehrprogrammen für Japanisch gibt. Hat auch seine eigene Webseite, die auf meiner Knoppix-Homepage auch verlinkt ist, damit man sie leicht findet, und beschleunigt das Ganze noch mit einem eigenen Verfahren, dass er einige Dateien schon von vornherein in den Speicher lädt. Also seine Version gute ca. 5 Sekunden schneller als meine. Ja, aber da bin ich ganz uneitel. Mir ist das zu viel Aufwand wegen 5 Sekunden. Ich finde, er macht das toll und ich versuche so viel wie möglich dann eben auch von dem, was er gemacht hat, zu lernen.
Drehen wir die Zeit zurück, wie du das erste Mal Knoppix veröffentlicht hast, sozusagen. Ja. Hast du da erwartet, dass dann sehr bald Leute darauf aufspringen werden und das mit dir weiterentwickeln, oder warst du dir noch nicht sicher?
Ja, das war eigentlich ein Aha-Effekt, denn es war ein Projekt, was sehr technisch war. Es ging mir eigentlich darum, selber zu lernen und auch zu vermitteln und zu zeigen, wie das mit der Bootfähigkeit von entfernbaren Datenträgern, von mobilen Datenträgern funktioniert. Und nun ja, ich habe einen Vortrag in Atlanta gehalten, ich war da gerade zufällig in Amerika, habe 30 CDs verteilt und das war eigentlich ein sehr technischer Vortrag. Und es kam so viel Feedback zurück von den Teilnehmern, die alle diese CD dann auch tatsächlich ausprobiert haben und meinten, das ist eigentlich ein ganz gutes Demo für Linux, wo man mal zeigen kann, wie schnell und einfach das funktioniert, ohne dass man großartig was
sehen muss. Giveaway Linux.
Genau, so ja, als Demo. Wobei es als Demo gar nicht gedacht war, sondern schon zum richtigen Arbeiten. Das hat mich dann motiviert, aufgrund dieser positiven Erfahrung, das auch tatsächlich als Projekt zu veröffentlichen. Man muss das zwar nicht machen, aber wenn man es macht, dann bekommt man jede Menge Feedback und Interessenten, die dann auch mithelfen wollen, die eigene Ideen haben, Vorschläge unterbreiten, um das Ganze dann auch besser zu machen, stabiler und auf mehr Hardware-Plattformen lauffähig. Ja, das war eigentlich für mich so der Kickstart, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diese private Bastelei zu veröffentlichen.
Also durch diese in Atlanta, durch die
genau.
Leute, die dir so gutes
Feedback gegeben alleine durch diese 30 Leute, die dann tatsächlich jeder...
Also du hast schon die Ahnung gehabt, wenn du das ins Internet stellst, wird das wahrscheinlich auch bei anderen
vermutlich ankommen. Ja, wobei es eben eigentlich für nicht für Anfänger gedacht war. Es fehlten sämtliche Einstellungsprogramme, es gab kein Installationsprogramm am Anfang. Es haben dann später so viele danach gefragt, ja, das gefällt mir gut, das möchte ich ganz gerne auf der Platte installieren, kann ich das machen? Ja, da habe ich zunächst immer mit sehr technischen Mails geantwortet, an 10 Zeilen Shell-Skript erledigt das Ganze. Aber dann waren halt doch auch Anfänger dabei, die meinten, ja, das ist mir zu kompliziert, Kommandozeile lerne ich vielleicht später mal, aber jetzt noch nicht. Ich brauche was zum Klicken. Und dann haben wir nach ein, zwei Versuchen hatten wir sozusagen das perfekte Installationsprogramm, wo man nicht viel auswählen kann. Man kann im Prinzip nur sagen, ich möchte auf eine freie auf freien Plattenplatz installieren, entweder selbst partitionieren oder automatisch partitionieren lassen und das System wird dann entkomprimiert. Dadurch werden aus den 4 GB Knoppix auf dem Stick werden 10 GB auf der Festplatte und dann verhält es sich wie ein ganz normales Linux. Man kann es auch updaten über die Debian Repositories und kann damit ganz normal unter Linux arbeiten. Und das ist zumindest mal für Anfänger eine sehr leichte Methode, das System, so wie sie es gesehen haben, von Sticklaufen auch tatsächlich auf der Platte zu installieren. Ja, das ist eine der Erweiterungen, die wir dann für die Anfänger dazu gemacht haben. Auch viele der Icons, die im Menü drin sind, die einem einfach die Arbeit erleichtern wollen, wenn man die Kommandos noch nicht kennt, die sind dann einfach zum Klicken, ja, so wie das Desktop neu starten oder mal KDE oder GNOME ausprobieren anstelle von dem sehr leichtgewichtigen LXDE, der mit dabei ist.
Über all die Jahre, kannst du sagen, was war sozusagen das Projekt oder die Variation oder der Fork von Knoppix, der dich am meisten erstaunt hat? Also etwas, was du ursprünglich gar nicht gedacht hättest und das dann jemand gemacht hat. Ist da irgendwas
gekommen,
was dich sehr verwundert hat sozusagen?
Das stimmt. Das ist erst in letzter Zeit aufgetreten. Vorher waren es mehr so Linux-interessierte Leute oder Firmen, die ein System haben wollten, was sofort startet, was man auch verteilen kann, was zu Demo-Zwecken in den Geschäften oder auf Werbedisplays an Bahnhöfen oder öffentlichen Plätzen läuft. In letzter Zeit kommen mehr Anfragen, Linux anstelle von Windows zu verwenden, aber für Windows-Programme. Das hat mich etwas gewundert.
Die wollen ein Knoppix mit Wine?
Oder? Genau, ein Knoppix mit Wine. Wine ist ja der Windows-Emulator, der in der Lage ist, ein Windows sozusagen zu simulieren, und zwar ohne Virtualisierung, rein auf der API-Ebene. Das heißt, das Windows-Programm sieht ein installiertes Windows, obwohl in Wirklichkeit ein Linux da läuft, mit diesem Wine-Emulator. Und viele, viele Windows-Programme lassen sich hervorragend unter Linux out of the box betreiben. Wenn man also ein Windows-Programm hat, auf das man absolut nicht verzichten kann, möchte oder darf, ja, es gibt ja zum Beispiel diese Elster-Software in Deutschland, die es nur für Windows gibt, für die Steuererklärung. Und da ist es ein bisschen schwierig, eine äquivalente Linux-Version zu bekommen. Die kann man auch unter Wine unter Linux laufen lassen, sodass ich mir kein Windows anschaffen muss. Und für Firmen, die eben Windows-Produkte herstellen, die noch nicht nach Linux migrieren können oder wollen, weil ihre ganzen Kunden noch unter Windows laufen, Für die ist das natürlich ein wunderbares System, wo sie ihre Software lauffähig verteilen können, indem sie eine Live-CD nehmen mit dem Wine drauf, vielleicht noch mit ein paar Erweiterungen und ihre eigene Software, ihre Windows-Software dann so und das Volk bringen können in der Demo-Version oder in der Vollversion.
Vor allem ohne Microsoft-Lizenzen bezahlen zu müssen.
Ohne Microsoft-Lizenzen bezahlen zu müssen, denn ihre eigene Windows-Software haben sie ja selber geschrieben. Die Laufzeitumgebung von Microsoft brauchen sie nicht, denn es ist in dem Wine alles drin, was man braucht. Und so können sie das System auch verteilen. Ja, und das ist eigentlich eine einmalige Gelegenheit und etwas, woran ich eigentlich nicht gedacht habe. Ich dachte eher so, Live-CDs sind für Umsteiger und Einsteiger gedacht, aber dass es jetzt auch eingefleischten Windows-Benutzern oder Entwicklern hilft, damit hatte ich nicht gerechnet.
Das heißt, jetzt eine Firma, die keine Lust hat, ihre eigenen Windows-Produkte auf Windows 8 zu migrieren, ja, könnt ihr praktisch mit der Knobis und Wein und das Volk bringen.
Richtig, das wäre auch eine Möglichkeit. Auf diese Art und Weise könnte man auch alte Systeme retten. Software für Windows XP, wenn das XP selber nicht mehr auf den neuen Rechnern lauffähig ist, weil es nicht alle Hardware unterstützt, in der Wine-Emulation laufen zu lassen unter Linux, läuft
weil
hervorragend.
Linux ja auf neuer Hardware läuft.
Ja, Linux läuft perfekt auf neuer Hardware. Es gibt nichts Besseres zur Unterstützung neuerer Hardware als Linux. Auch USB 3 ist kein Problem. Und so kann man die alten Programme noch so ein bisschen über die Zeit retten. Wenn die auch nicht mehr weiterentwickelt werden, laufen die immer noch weiter unter dem Wine-Emulator unter Linux.
Du selbst wohnst ja in Deutschland.
Ja, das ist
richtig.
Kannst
du genauer sagen, in welcher Ecke?
Ja, zwischen Kaiserslautern und Pirmasens gibt es ein kleines Fleckchen Dorf mitten im Wald. Schmalenberg heißt das und da wohne ich. Wir haben erst seit kurzem DSL. Ich musste also sonst immer an die Uni fahren, um viel im Netzwerk übertragen zu können, was ich für die DVDs hin und wieder brauche. Das ist also mit der Universität Kaiserslautern, an der ich auch studiert habe, so abgesprochen. Und inzwischen kann ich das meiste von zu Hause aus machen. Ja, und unterrichten tue ich an der Fachhochschule Zweibrücken. Studiert habe ich in Kaiserslautern. Und die Fahrt nach Österreich ist zwar recht lange, aber es ist ja immer wieder schön hier, weil es ist von der Landschaft her so ähnlich wie bei mir, nur die Berge sind hier höher. Und
wir müssen dazu sagen, Klima, du bist gerade in Weiz am Weizer-Knoppix-Tag.
Ja, ich komme gerade von den Weizer-Knoppix-Tagen. Und ja, es ist immer wieder schön, mal so einen Besuch in meiner quasi alten Heimat zu machen. Ich bin ja selber Österreicher.
Ach so.
Ja, ja, ich habe nur einen österreichischen Pass und keinen deutschen.
Woher kommst du ursprünglich?
Ach, schon aus Deutschland, aber mein Vater ist Österreicher, so. Deswegen habe ich die Staatsbürgerschaft. Damals war das so einfach okay. Geerbt und bin sozusagen Exil-Österreicher.
Hast du noch Verwandte in einem Fleck von Österreich? Oder?
Meine Oma hat hier gewohnt, die ist mittlerweile gestorben und ein paar Cousinen wohnen auch noch hier. Und ja, hin und wieder sieht man sich mal bei so Gelegenheiten wie den Knoppix-Tagen jetzt, aber sonst eher selten.
Und jetzt, ich spekuliere jetzt ganz wild, also du kommst, darf ich das so sagen, ja, aus einem eher nicht hauptstädtischen Teil von Deutschland, sondern kann man da sagen,
ja,
mehr aus dem Wald?
Ja, in der Gegend von Mainz okay, bin ich aufgewachsen und später nach Kaiserslautern gezogen,
also
um dort zu studieren. Wo ich jetzt wohne, ist halt mitten auf dem Land, ganz
mitten
kleines Dorf, ja, 700 Einwohner.
Ich stelle mir vor, da ist ein riesiger Knoppix-Bunker mit so einer geheimen Befehlszentrale, wo du so eine Katze streichelst und an der Wand ist eine riesige Weltkarte und da blinken so in Deutschland ganz viele rote Lämpchen für jede installierte Knoppix-Version und dann in der Antarktis wahrscheinlich ein bisschen weniger.
Nein, das, also wenn, dann kriegt man das über das Internet raus, von wo die E-Mails herkommen, wenn jemand mal eine Frage hat. Also es ist schon sehr gut verteilt. Von den Download-Zahlen her, diejenigen, die über meine Seite gehen, dort die GNU General Public License, unter der das Ganze steht, akzeptieren. Von denen bekomme ich dann auch die IP-Adresse mit und
also
das verteilt
sich schon. Also du siehst eigentlich von jedem sozusagen, der offiziell über bei dir downloadet.
Ja, aber es gibt kein Feedback von den CDs oder DVDs selber. Mhm. Es gab zwar viele Vorschläge von Leuten, die meinten, ja, wenn man so eine Knoppix bootet, dann könnte doch eine Rückmeldung erfolgen, aber das wäre natürlich Überwachung. Das will ich absolut nicht. Das soll auch autark funktionieren und wenn man nicht explizit sagt, ich möchte einen Dienst anbieten oder ich möchte ins Internet gehen, dann macht das die Knoppix auch nicht. Da laufen auch keine Hintertürchen oder sonst was drauf. Man kann sich von außen nicht einloggen.
Es läuft auch kein so Next-Screen, wo steht, registrieren Sie sich jetzt, nein, um immer über neueste Knoppix-Updates.
Das ist ein freies System. Das ist ein freies System, das kann man auch anonym nutzen und da lege ich großen Wert drauf, dass die Privatsphäre von den Anwendern auch gewahrt bleibt. Es ist keinerlei keinerlei Möglichkeit oder Gefahr, dass man aus Versehen sich irgendwo registriert oder anmeldet oder so. Also ich bekomme das überhaupt nicht mit, wenn irgendwo auf der Welt Knoppix verwendet wird. Ich kann das wirklich nur von den Downloads her schätzen. Und das sind im Moment so circa 10.000 pro Tag, die über meine Webseite runterladen. Ja. Und in Stoßzeiten, also wenn mal eine neue Version rauskommt, dann sind es schon bis zu 25.000 pro Tag. Also mittlerweile müsste jeder eine haben.
Und hast du so regionale Schwerpunkte ausgemacht? Der Knoppix ist ja in der Standardversion Deutsch und Englisch.
Genau, Deutsch und Englisch.
Ich nehme an, auch also in Deutschland, im deutschsprachigen Raum Deutschland und vielleicht englischsprachigen Ländern wird es eher stark verwendet, aber hast
also
du andere interessante
.com, .net und so, also amerikanische Domains, englischsprachige Domains sind an erster Stelle bei den Downloads. Direkt an zweiter Stelle folgt Deutschland, weil die deutsche Version ja schon fertig vorbereitet ist. Es ist mit wenig Aufwand auch möglich, das Ganze auf Französisch, Italienisch und so weiter booten zu lassen. Ja, und weiter in der Download-Liste geht es dann mit verschiedenen anderen Ländern. Ich habe das nicht so genau im Kopf, aber es ist eigentlich jedes Land vertreten, auch ganz kleine Länder. Afrika ist auch vertreten, und Lettland und überall auf der ganzen Welt wird das wohl verwendet, um das Linux mal auszuprobieren oder auch mit älteren Rechnern zu arbeiten, auf denen die teuren proprietären Systeme nicht mehr laufen, weil sie einfach zu alt sind. Auch da startet Knoppix noch, also die Mindestanforderungen sind ja recht gering. Ich habe noch einen alten 486er zu Hause, der als Testrechner dient, und wenn es da startet, dann habe ich ein gutes Gefühl, dass es auch auf älteren Rechnern noch einigermaßen ansprechend läuft.
Kannst du über Afrika was sagen oder generell über die Download-Statistiken? Merkst du dann, dass ein Land, das jetzt sozusagen eine IT-Explosion erlebt, dann auch, dass dort auch die Knoppix-Zahlen ansteigen?
Nee, das kann man so nicht sagen, weil in Entwicklungsländern oder ärmeren Ländern die Internetversorgung nicht so gut ist. Dort wird eher ein einziges Mal downgeloadet oder in Fragmenten über den Tag verteilt, mal der erste, zweite, dritte Teil. Es wird auch viel BitTorrent verwendet, um vielleicht zu schauen, gibt es in meiner Umgebung Rechner, die online sind, die auch schon Teile von der Knoppix-CD oder DVD haben. Also die Download-Zahlen, die reinen Zahlen von dort sind eher gering. Aber dass es in der Statistik auftaucht, zeigt mir, dass auch dort Interesse vorhanden ist und dass dann vielleicht eine lokale Linux-User-Group sich das Ganze intern kopiert auf DVDs und verteilt an die Mitglieder. Und das ist eigentlich auch der richtige Weg. Das spart den Leuten dort Netztraffic, der unter Umständen teuer ist, und ermöglicht es trotzdem vielen, das Projekt zu nutzen.
Okay, merkst du dann manchmal, dass jetzt sozusagen aus Ländern Supportanfragen kommen oder Forenbeiträge, die vorher nie aufgetaucht sind in deinem Radar?
Ja, ne, gut, das ist von Anfang an so gewesen, dass von überall her Fragen kommen. Die nicht so gut Englisch sprechen, die versuchen es dann mit dem Google Translator. Das ist manchmal ein bisschen schwierig für mich zu übersetzen. Dann wäre es besser, sie schreiben einfach in ihrer Landessprache und ich versuche es selber irgendwo übersetzen zu lassen. Also da ist alles vertreten. Und was Exotisches nehme ich eigentlich gar nicht mehr wahr. Also es gibt die ulkigsten Anfragen. Es gibt merkwürdige Unfälle, dass die CD ausgeworfen wurde. Am Ende passiert das ja, Rechner fällt runter, CD kommt raus. Jemand aber vorne den Rechner schon zugemacht hatte, dann schlägt das Laufwerk gegen die Tür und der kriegt einen Schock, weil er denkt, da wäre jetzt irgendwas passiert, explodiert oder so, und bittet mich, das abzustellen, dass die CD ausgeworfen wird. Das Feature habe ich aber drin, das erkläre ich dann bei der Gelegenheit immer wieder, damit man nicht vergisst, die CD mitzunehmen, wenn man sie runtergefahren hat. So der Nächste, der an den Rechner geht, der dann plötzlich statt dem, was vorher installiert war, ein Linux auf dem Bildschirm bekommt, der behauptet dann ganz frech, dass der vorher dran war, den Rechner kaputt gemacht hätte. Ja, und das soll natürlich nicht sein. Also allein für vergessliche Leute wie mich ist es schon praktisch, wenn dann die CD oder die DVD wieder rausfährt und man weiß, ja, jetzt kann ich sie mitnehmen, ist runtergefahren. Gut, also gibt auch Anfragen nach alten Monitoren, wie man die zum Laufen bekommt, dass sie mit der richtigen Frequenz betrieben werden. Probleme mit Grafikkarten sind ein bisschen zurückgegangen. Nvidia war von Anfang an immer eine problematische Sache, weil unterschiedliche Chipsätze, unterschiedliche Treiber. Nvidia selber hat 4 verschiedene proprietäre Treiber für seine Grafikkarten und mittlerweile ist der Novo, also der freie Nvidia-Treiber unter Linux, zwar ziemlich gut geworden, geworden, aber mit dem 3D hapert es noch. Ich weiß nie genau, ob es funktionieren wird oder nicht. Deswegen habe ich einige Karten, von denen ich weiß, dass es nicht geht, schon mal geblacklistet. Dann kommen natürlich die Fragen, ja, ich habe doch so eine Grafikkarte, die 3D kann. Warum funktioniert das unter Knoppix nicht? Muss ich antworten, bitte booten mit Knoppix 3D. Andere sagen dann, ja, 3D kommt zwar, aber dann gibt es komische Farbeffekte auf dem Monitor. Was muss ich machen? Dann antworte ich, bitte starten mit Knoppix No 3D. Ja, also das sind so Sachen, die öfter mal auftreten, wenn jemand Hardware hat, die mit bestimmten Features nicht zurechtkommt.
Hast du neben Knoppix noch ein anderes Projekt, das, also von der Open-Source-Welt, das dich sehr interessiert? Oder?
Ja, also einige Projekte, einige davon sind auch Knoppix-related, also basieren auf Knoppix oder haben peripher damit zu tun. Eins davon, das wir an den Schulen einsetzen, ist das Linbo, Linux-Based Network Boot. Das ist eine grafische Bootkonsole, die es erlaubt, den Rechner zu installieren oder Betriebssysteme, die drauf sind, zu reparieren. Nicht nur Linux, sondern auch Windows. Da holt sich dann ein Image übers Netz, synchronisiert das, was auf der Platte drauf ist, mit diesem Image. Wenn das schon mal drauf gespielt war, dann geht das recht schnell, weil nur die Änderungen repariert werden. Und dann startet das direkt in das Betriebssystem rein. Das ist also quasi sowas wie ein Bootloader mit Auswahl des Betriebssystems, mit dem Unterschied, dass das Betriebssystem auch bei dieser Gelegenheit repariert werden kann, sodass der Lehrer kaputte Rechner sehr schnell neu installieren kann, kurz vor dem Unterricht. Das ist eins der Projekte. Ja, da gibt es noch verschiedene andere. Also ich habe die auf meiner Homepage nicht alle gelistet. Kernel-Treiber, der C-Loop, an dem bin ich immer dran. Auch der hat was mit Knoppix zu tun. Dieses komprimierende Block-Device, das es erlaubt, dass ich Faktor 3:1 runter komprimieren kann, um einfach den Datentransfer etwas zu beschleunigen. Und hin und wieder haben wir auch einfach Projekte oder Beratungen, die gar nichts mit Knoppix zu tun haben, wo es einfach darum geht, Systeme zu verbessern oder Systeme von proprietärer Software zu befreien. Es kommt nicht selten vor, dass ein Hersteller von Geräten einen proprietären Treiber verwendet für sein Gerät und dann endet irgendwann der Support für diesen Treiber, dann heißt es entweder, wir schreiben den jetzt proprietär neu, kostet sehr viel Geld, oder du musst auf alle Ewigkeit eine ältere Linux-Version verwenden, damit dieser Treiber läuft.
Mit Knoppix und Wine.
Ja, mit Knoppix und Wine oder wenn es ein Linux-Treiber ist, gibt ja auch proprietäre Linux-Treiber. Es ist nicht so einfach, aber manchmal geht es, dass man diese Treiber neu schreibt als freie Software.
Also du befreist dann Treiber.
Ich versuche dann Treiber und
gibt's Anwendungen. Gibt es eine Foundation-Free-Your-Treiber? Free this driver oder
ja,
nicht, wird das dann von Fall zu Fall halt
bezahlt? Das ist relativ, das wird von Fall zu Fall normalerweise bezahlt. Die bekommen das Produkt unter der GPL, sind zwar nicht verpflichtet, es selber rauszugeben, aber wenn sie das möchten, dann hat auch die Community was davon.
Ja. Und eine letzte Frage noch. Ja. Wenn du zurückdenkst in all den Jahren, was war eigentlich das schönste Erlebnis im Zusammenhang mit Knoppix, das du gehabt hast?
Ach, das schönste Erlebnis ist eigentlich immer, wenn eine E-Mail reinkommt, wo mal keine Beschwerde entsteht, dass was nicht funktioniert, sondern wo gesagt wird, das hat mir sehr geholfen, ich habe dadurch meine Daten wieder retten können. Und wenn da noch ein Vorschlag dabei ist, wie man das Ganze noch komfortabler oder besser gestalten kann, da bin ich auch froh drum. Das sind eigentlich für mich immer so die schönsten Erlebnisse, die Mails, wo dann drin steht, ich habe mich gewundert, dass mein Wireless Modem unterstützt wird, aber es hat geklappt, ja, und dann bin ich happy.
Also Aufruf an unsere Hörer, schreibt Klaus eine schöne Mail.
Ja, danke schön.
Gut, danke Klaus. Super, ist am Mittwoch online.
Ja, super. Und unter welcher Adresse?
Biertaucher Podcast.
Ich schicke
dir einen Link.
Ja.